Hi, ich bin Sophia vom Jugendrotkreuz München und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Willkommen zu einer Sonderfolge 7 gute Gründe. Auf den Tag 20 Jahre ist es her, als im Indischen Ozean die Erde bebte und der dadurch ausgelöste Tsunami an den umliegenden Küsten unvorstellbare Zerstörungen anrichtete. 230.000 Menschen starben und 1,7 Millionen Menschen wurden obdachlos. Die Katastrophe führte zu einem Großeinsatz der internationalen humanitären Hilfe und zu einer enormen Solidarität und Spendenbereitschaft weltweit. Wir beleuchten in dieser Folge einen sehr kleinen Ausschnitt aus diesem Ereignis, nämlich den damaligen Soforthilfeeinsatz des Münchner Roten Kreuzes, das mit einem ehrenamtlichen medizinischen Team in Thailand aktiv war. Peter und Jürgen schildern ihre Erinnerungen an den Einsatz, ihre Aufgaben und Erlebnisse, die Zusammenarbeit im Team und mit anderen Organisationen vor Ort und auch, wie es dazu kam, dass das Münchner Rote Kreuz überhaupt zum Einsatz kam, weil es eigentlich andere Strukturen für internationale Einsätze im Roten Kreuz gibt. Ein Hinweis vorab: In dieser Folge geht es auch um die Beschreibung von Verletzungen und Todesfällen. Wenn es dir damit nicht gut geht, solltest du diese Folge lieber auslassen oder nicht alleine hören. Wenn ihr gleich das Rotkreuz-Ereignis des Monats hört, wird euch auffallen, dass das weder Martins noch meine Stimme ist. Ein besonders treuer Hörer hat sich gewünscht, dass diese Rubrik nicht von uns gesprochen wird, um etwas Abwechslung beim Hören zu haben. Also haben wir unsere Rotkreuz-Kollegin Maria gebeten, die Rotkreuz-Ereignisse des Monats für das Jahr 2025 einzusprechen und sie ist in dieser Sonderfolge zum ersten Mal zu hören. Danke für die Anregung und danke an Maria, dass du uns mit deiner Stimme unterstützt.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 26. Dezember 1968 wurde der palästinensische Rote Halbmond gegründet. Seit dem 21. Juni 2006 ist er eine anerkannte nationale Gesellschaft und volles Mitglied der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften. Im Zuge der Einführung des Roten Kristalls als weiteres Wahrzeichen und Schutzzeichen wurde auch eine Ausnahmeregelung für Palästina geschaffen, damit dort eine nationale Gesellschaft anerkannt werden kann, ohne dass sie einen unabhängigen Nationalstaat und Vertragsstaat als Gebiet hat.
Über das Internet bin ich verbunden mit zwei lieben Rotkreuz-Kollegen aus dem Münchner Kreisverband, die ich auch schon eine Zeit lang kenne und das passt ganz gut zum Thema, weil wir heute ja uns an ein Ereignis erinnern wollen, was 20 Jahre tatsächlich zurückliegt und es manchmal erschreckend zu spüren, wie schnell die Zeit vergeht. Und heute geht es ja um den Einsatz nach dem Tsunami in Südostasien im Dezember 2004. Bevor wir dazu kommen, schauen wir mal, wer da dabei ist und wir starten, wie wir immer starten, nämlich wer bist du und was machst du im Roten Kreuz? Peter, magst du beginnen?
Ja, ich bin Peter Lechner und bin aktuell in der Bereitschaft Unterschleißheim im Kreisverband tätig als Helfer und bin außerdem Einsatzleiter, Rettungsdienst und organisatorischer Leiter für die Stadt und den Landkreis München.
Okay, was kannst du da kurz was sagen zu der Rolle? Was ist sowas, organisatorischer Einsatzleiter? Was macht der?
Also die beiden Einsatzleiterstufen, also Einsatzleiter Rettungsdienst und organisatorischer Leiter, sind im Prinzip für die größeren Schadenereignisse in der Stadt während bestimmten Zeiträumen abgedeckt durch verschiedenste Hilfsorganisationen, unter anderem durch uns. Und wir kommen zum Einsatz, wenn eben eine größere Anzahl verletzter oder erkrankter Personen der Hilfe des Rettungsdienstes bedarf.
Okay, also halt so eine Führungsrolle in größeren Schadenslagen. Und seit wann bist du denn beim Roten Kreuz?
Ja, so genau ist es, glaube ich, gar nicht festgehalten. Ich behaupte, dass es 1986 war, an dem ich meinen ersten Bereitschaftsabend verbracht habe. Damals noch in der Bereitschaft aus 2, die heute Hallaching heißt.
Okay, und wie kam es dazu? Hast du da einen Bezug gehabt oder war das Zufall oder wie ging das?
Nee, ich habe mich damals tatsächlich interessiert für die Arbeit bei einer Hilfsorganisation statt der Bundeswehr. Damals war es ja noch so, dass man die Wehrpflicht zu erfüllen hatte und es gab die Alternative dazu, neben dem Zivildienst auch sich für 10 Jahre in einer Hilfsorganisation zu verpflichten. Und Ja, die Einheit in Hallaching war eben die nächste zu meinem damaligen Wohnort, also in Neuperlach. Und deswegen bin ich da gelandet.
Okay, also quasi als Ersatzdienst, um die Wehrpflicht da zu erfüllen, genau, und das im Katastrophenschutz zu machen. Okay. So, Jürgen, wer bist du denn und was machst du im Roten Kreuz?
Genau, ich bin Jürgen Terstappen und bin aktuell Kreisbereitschaftsleiter im Kreisverband München, also zuständig für die Bereitschaften. Und genau, bin wieder Peter im Einsatzführungsdienst tätig, als Einsatzleiter Rettungsdienst und Orgel auch. Und bin seit 1992 in der Bereitschaft Süd 1 dort tätig.
Okay, 1992, also ein bisschen später als der Peter. Wie kamst du denn dazu?
Tatsächlich auch über meinen damaligen Freundeskreis. Also die Hilfsorganisationskarriere hat tatsächlich ein paar Jahre vorher schon gestartet bei den Johannitern. Ich war da 3 Jahre bei den Johannitern schon tätig und da ging es aber nicht so weiter, weil die Rettungssanitäterausbildung da nur an externen Standorten absolviert werden konnten und bin dann über einen Freund eben zum BRK gewechselt und ja, seitdem bin ich dort heimisch.
So, aber das heißt, ihr habt jetzt ja einen kleinen Ausschnitt berichtet, aber das heißt, ihr seid einmal in der Gemeinschaft Bereitschaften aktiv, die ja sich viel um Katastrophenschutz und ähnliche Themen kümmert und ihr habt beide auch Erfahrungen in Führungspositionen. Ihr habt beide auch eine notfallmedizinische Qualifikation, die wird heute auch noch eine Rolle spielen. Ich weiß gar nicht, ihr seid auf jeden Fall Rettungsassistenten, ich weiß nicht, wer die Ergänzungsprüfung noch gemacht hat.
Nein.
Nein, und der Peter auch nicht.
Nein, genau. Also der Rettungssanitäter und Rettungsassistent dann danach ist das Ende der medizinischen Karriere gewesen, in Anführungsstrichen. Ja.
Genau, aber ihr habt beide auch, also ihr seid halt auch viele Jahre Rettungsdienst gefahren, ehrenamtlich, und habt da euch entsprechend, seid auf jeden Fall da qualifiziert, auch in dem Kontext.
Ganz genau.
Jetzt springen wir 20 Jahre zurück. Und ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, weil ich gleich nochmal nach eurer Situation vor 20 Jahren frage, aber nur mal historisch aus der Wikipedia, um was geht's heute? Und ich habe gefunden, als Eintrag zu diesem Tsunami-Ereignis damals, das Erdbeben im Indischen Ozean, auch Sumatra-Andamanenbeben genannt, am 26. Dezember 2004 um 0.58 Uhr. Das war in Westindonesien und Thailand, Ortszeit 7.58 Uhr, war ein unterseeisches Megathrust-Erdbeben mit einer Magnitude von 9,1 und dem Epizentrum 85 Kilometer vor der Nordwestküste der indonesischen Insel Sumatra. Es war das drittstärkste jemals aufgezeichnete Beben und löste eine Reihe von verheerenden Tsunamis an den Küsten des Indischen Ozeans aus. An den Stränden waren viele Menschen zum Sonnen und Baden, insgesamt starben durch das Beben und seine Folgen etwa 230.000 Menschen. Die Tsunamis waren damit die tödlichsten aller Zeiten. Über 110.000 Menschen wurden verletzt und über 1,7 Millionen Küstenbewohner rund um den Indischen Ozean wurden obdachlos. Also ich habe, als ich mir das nochmal jetzt bewusst gemacht habe in der Vorbereitung, das ist ja schon so, es sind unglaubliche Zahlen. Wie geht's euch, wenn ihr jetzt erstmal nur die Fakten hört und ja irgendwie einen persönlichen Bezug habt dazu, aber wie geht's euch damit?
Ja, mir wächst tatsächlich wieder die Gänsehaut sozusagen. Sind schon unglaublich große Zahlen und die Bilder, die man so aus dem Fernsehen kennt, kurz danach oder auch während dem Tsunami, sind sofort wieder da.
Jürgen, wie geht's dir?
Ist ja ähnlich natürlich. Man darf nicht vergessen, dass also vor 20 Jahren war das ganze Thema Social Media und auch die Geschwindigkeit, wie sich solche Nachrichten letztendlich bis zu uns nach Europa verbreitet haben, ja noch eine ganz andere. Das hat ja so Salamitaktik immer so angefangen, das bei uns dann irgendwie gehört, ja, Tsunami, irgendwie 25 Todesopfer und also man hat es ja gar nicht erst einmal so abschätzen können. Für mich war das eigentlich so, dass das gesamte Ausmaß dessen, was denn da so passiert ist, eigentlich erst im Nachhinein wirklich begreifbar war. Zu Beginn spärliche Informationen und selbst wie wir vor Ort waren, hat man ja auch immer nur einen Ausschnitt letztendlich vor dem gesehen. Aber so das Gesamtausmaß, wie du es gerade auch zitiert hast, das ist für mich eigentlich erst im Nachhinein plastisch geworden.
Genau, also ich glaube auch, dass das natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, als das auch bei euch losging, da kommen wir ja gleich dazu, da war das wahrscheinlich auch in der Dimension überhaupt noch nicht klar, aber es war, und ich habe mich auch tatsächlich das, was du sagst, also so Social Media und so, also nur für die jüngeren ZuhörerInnen, also 2004 gab es noch kein Smartphone, darüber reden wir. Sondern, und ich kann mich auch erinnern, die Bilder, die man dann gesehen hat, das waren tatsächlich so Aufnahmen schon, es gab Videoaufnahmen, aber das waren so, also von so halt Videokameras tatsächlich von Urlaubern, die irgendwie gemacht haben, aber das waren eben keine Handyvideos. Das kann man sich jetzt vielleicht heute nicht mehr so vorstellen und ich kann mich schon erinnern, dass da Bilder gab, wann jetzt genau, ab welchem Tag und so, aber es war auf jeden Fall ganz klar schon noch stark verzögert, aber das können wir vielleicht schon klären. Als ihr dann da aufgebrochen seid, da kanntet ihr aber die Bilder schon wahrscheinlich, oder?
Ja, also, schon. Also ich wir hatten kurz, schon.
Ich würde auch sagen,
ja, okay.
Doch schon.
Die also zeitlich einzusortieren, ist gerade ein bisschen schwierig über die Entfernung, aber ich würde schon sagen, dass wir die Bilder aus den Nachrichten schon gesehen haben, ja.
Okay. So, dann bevor wir einsteigen, vielleicht schauen wir mal auf eure Situation 2004. Könnt ihr mal sagen, wo standet ihr da beruflich, privat? Was hat euch da so beschäftigt? 2004 im Dezember, klar, war Weihnachten und so, aber was war da los?
Muss man mal zurück überlegen, was war 2004 so los? Ich meine, es war so der grobe Rahmen war natürlich so das Feiertagstief um die Weihnachtszeit, zu Hause, familiäre Situation, Weihnachten. 2004 war es natürlich auch schon so, dass ich beim Roten Kreuz tätig war, damals die Rolle als stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter inne gehabt und hatte tatsächlich über die Weihnachtsfeiertage diese Schurdienstfunktion als Führer vom Dienst, sozusagen als Meldekopf des Kreisverbandes, was tatsächlich in der Situation noch einmal eine Rolle spielt. Und ja, beruflich tatsächlich hat sich die Situation nicht wesentlich geändert. Ich bin nach wie vor bei der Landeshauptstadt München tätig. Damals noch in einer anderen Rolle, aber im Grunde genommen war es eine sehr entspannte Ausgangssituation. Ja. So, war eigentlich weihnachtlich gechillt und wie gesagt, diese Information, die man bei uns war es ja dann auch am Ende des ersten Weihnachtsfeiertags in den Nachrichten, da kann mich schon noch erinnern. 20.15 Uhr Tagesschau, Tsunami im Indischen Ozean, aber letztendlich halt erst einmal total niederschwellig, ja.
Genau, und die Wahrscheinlichkeit oder also was das jetzt quasi mit euch zu tun hätte haben können, das ist da vermutlich jetzt auch noch nicht so klar gewesen. Da kommen wir gleich noch dazu, weil das ja jetzt nicht so der richtig typische Standard ist, dass wir jetzt quasi aus den normalen Katastrophenschutzstrukturen im Inland in den Auslandseinsatz gehen. Aber spannend, dass du sagst, dass du diese Jurdienstfunktionalität hattest, weil das heißt, bei dir ist wahrscheinlich dann die Information angekommen, da gibt es einen etwas größeren Unterstützungsbedarf, oder? Das wird jetzt gleich der Clou sein.
Ja, genau.
Okay. Peter, wie war dein Leben so im Dezember 2004?
Ja, gute Frage. Also ich war auch damals schon bei der Firma, bei der ich heute bin, in Finien und hab tatsächlich auch die letzten Tage, jetzt nachdem du das Gespräch angekündigt hattest, überlegt, wer mich da angerufen hat. Ich hätte jetzt den Kollegen Hannes Hölbe im Kopf gehabt, weil da erinnere ich mich an ein Telefonat mit ihm, aber ich wusste jetzt nicht mehr, wer Führer vom Dienst war. Ich hatte damals, oder wir hatten damals ja auch so einen wechselnden Schichtplan in diesem Führer vom Dienst. Ich wusste, ich war es nicht. Ich hätte einer derjenigen sein können, aber ich war es meiner Meinung nach auch nicht. Jetzt wissen wir, dass es der Jürgen war. Ansonsten, ja, feiertagstief. Ich bin jetzt kein so ein Weihnachtsfreund. Ich habe so ein bisschen darauf gefiebert, dass die Feiertage vorbeigehen und ich am 27. Wieder meiner Arbeit nachgehen kann oder irgendwie fürs Rote Kreuz was tun kann. Das war, mein Arbeitgeber ist der sehr flexibel auch, aber an einen Einsatz in Indonesien habe ich bei weitem nicht gedacht, genau. Sicher nicht.
Okay, du hast gerade den Hannes Hölbe erwähnt, der ist leider heuer verstorben, dazu gab es auch einen Nachruf im Podcast und einen Hinweis auf die Folge mit ihm, die heißt Alter Hase und da erzählt er über seine Aktivitäten beim Roten Kreuz. Tatsächlich ganz spannend, weil der zum Beispiel auch beim Oktoberfestattentat mit dabei war. So, wie kamt ihr denn dann zum Tsunami-Einsatz und was war da eure Rolle? Jürgen, du bist ja vielleicht der Startpunkt, magst du mal beginnen?
Also die Die Geschichte ist tatsächlich so ein bisschen abseits der Regeln, wie du schon gesagt hast, weil normalerweise eben Einsätze in dieser Größenordnung und dieser Dimension halt nicht über diese Wege laufen. Dennoch ist es aber möglich. Aufsatzpunkt für das Einsatzgeschehen war ein deutsches Honorarkonsulat in Phuket, das sich über die Weihnachtsfeiertage an das Auswärtige Amt als übergeordnete Dienststelle gewandt hat und dort einen organisatorischen Notruf abgesetzt hat, weil natürlich sehr viele, in dem Fall eben deutsche Touristen, von diesem Tsunami betroffen waren und letztlich irgendwie alles verloren haben. Dokumente, Geld, Angehörige, wie auch immer. Und natürlich erst einmal vor Ort in dieses Honorarkonsulat dort gefahren sind, aufgeschlagen sind, auch berichtet haben von vielen, vielen Verletzten. Also die haben sich übergeordnet gewandt an das Auswärtige Amt. Und die haben dann letztendlich gesucht, wie können wir das organisieren, dass wir, primär mal ist es da um deutsche Staatsbürger gegangen, die am Flughafen in Phuket sich gesammelt haben und wieder zurück nach Deutschland natürlich wollten in dieser Situation, wie können wir die betreuen medizinisch. Wie gesagt, es war Weihnachten und aus welchem Grund auch immer war es so, dass über die Schiene Generalsekretariat, die natürlich originär mal Ansprechpartner für solche Situationen sind, und dann in der nächsten Linie die Landesgeschäftsstelle vom Bayerischen Roten Kreuz, also da war irgendwie niemand greifbar. Und nachdem man eben von München aus Sonderflüge organisiert hat, hat man gesagt, naja gut, dann wenden wir uns einmal an das Münchner Rote Kreuz. Und die haben dann ganz banal in der Telefonzentrale angerufen und gesagt, ja, so folgendes Problem, könnt ihr uns da helfen? Nun war zu dem Zeitpunkt, war das durchaus noch üblich, dass eben so ein Zivildienstleistender in der Hausnotrufzentrale, die gleichzeitig Telefonzentrale war, da der den Anruf entgegengenommen hat und mich dann irgendwie angerufen und gesagt, du, da ist so einer vom Auswärtigen Amt, der braucht was. Und bei dem Rückruf, das war dann ein Stück weit natürlich so ein bisschen surreal und dann haben wir gesagt, naja, klar helfen wir. Und der Kollege Hannes Hölbe kam deshalb ins Spiel, weil er zu dem Zeitpunkt beruflich die Rolle bei uns in der Kreisgeschäftsstelle des Abteilungsleiter Kreuzgemeinschaften hatte und ich zu ihm gesagt habe, du Hannes, da müssen wir was organisieren. Gesagt, getan. Dann war also erst einmal der Plan, dass wir letztendlich, wir waren 6 Teams und ein Teamleader, diese Funktion, die hatte ich sozusagen inne. Also unser Team bestand immer aus einem Notarzt und einem Rettungsassistenten und dann war erst einmal unser Auftrag, fliegt nach Phuket, nehmt dort deutsche Reisende in Empfang und begleitet sie zurück nach Deutschland. Daraus ist nichts geworden, so viel kann man schon spoilern, aber das war sozusagen, wie das Ganze begann. Also aus heutiger Sicht und wahrscheinlich kriegt unser Generalsekretär in Berlin auch gerade Schnappatmung, wenn er das hört, weil es eigentlich so überhaupt nicht der Plan ist, dass Einsätze in dieser Form ablaufen. Aber so war es halt.
Genau, und aber die wussten dann schon Bescheid im Ergebnis, oder, dass ihr da hingeflogen seid?
Ja, genau, die wussten schon, also das, klar, war so, dass wir sowohl natürlich in unsere Landesebene das kommuniziert haben und gesagt, pass auf, da wurden uns dann auch noch Kollegen aus dem benachbarten Kreisverband beigesteuert, weil das war natürlich erstmal auch nicht so einfach, ne? Ich meine, Peter war damals sehr spontan, aber es ist natürlich schon eine Herausforderung, jemanden anzurufen und sagen, du, wie schaut's denn aus? Fliegen wir morgen früh nach Thailand? Da war doch der Tsunami. Fliegst du mit? Das war natürlich nicht ganz so trivial, da Kollegen zu finden, die das auch machen. Wobei man sagen muss, dass natürlich mit jeder Minute oder zumindest mit jeder Stunde die Informationen, die aus den Katastrophengebieten da kamen, natürlich schon auch immer verheerender wurden. Also das, was man in den ersten Stunden oder am ersten Tag erfahren hat, war ja sehr, sehr spärlich. Aber das hat sich ja über Nacht dann auch überschlagen, weil immer mehr letztendlich Katastrophenmeldungen da rund um den Indischen Ozean dann natürlich hereingeprasselt sind auf uns.
Genau, und auch klar wurde, was da für eine Zerstörung und was da wahrscheinlich für ein Ausmaß auch zu erwarten ist. Genau. Ja. Peter, das heißt, du hast aber dann tatsächlich durch einen Anruf wie auch immer jetzt, ob tatsächlich vom Hannes oder vom Jürgen, aber so hast du dann davon erfahren und die Frage war quasi, kannst du auf eine Mission nach Indonesien mitkommen?
Ganz genau. So war ungefähr der Satz, den der Jürgen auch gerade schon formuliert hat. Und dann fängst du natürlich an zu überlegen, was nehmen wir denn jetzt mit? Also erstens war nicht klar, wie lang sind wir da eingebunden. Es gab nur einen Startpunkt. Wir wussten, wann der Flieger geht und wann wir uns am Flughafen draußen treffen. Aber wie lang bist du unterwegs? Wie viel Socken und Unterhosen nehmen wir mit? Bis zu, was brauche ich sonst noch? War wirklich, lief die Maschinerie los. Und ich habe dann meinen größten Rucksack aus dem Keller gesucht. Und habe da erstmal alles rein, was ich geglaubt habe, was ich brauchen könnte die nächsten Tage.
Ja genau, aber wie ist denn das, weil, also ich würde sagen, ihr wart ja da schon, also ihr wart ja auf jeden Fall erfahrene Rotkreuzler, ihr habt da viel Routine, sowohl notfallmedizinisch als auch einsatztaktisch. Ich würde euch auch als moralisch gefestigt beschreiben grundsätzlich und so, aber so richtig gewusst, worauf ihr euch einlasst, habt ihr eigentlich nicht, oder?
Nein, 0,0. Also das war ein völliger Trip ins schwarze Loch. Ja. Mehr, so muss man sagen.
Ja. Okay, aber hättet ihr beide auch sagen können, da habe ich irgendwie keine Zeit und der Jürgen ist ja muss Führer vom Dienst machen und so, der kann ein bisschen was koordinieren zu Hause und so. Aber ihr habt ja beide entschieden, okay, ich fliege da mit. Wie entscheidet man sowas?
Ja, wie der Jürgen gesagt hat, sehr spontan. Wahrscheinlich ist es auch gut so, wenn man da nicht so überlegt, weil sonst fällt einem alles ein, warum man da eben nicht vielleicht hinfahren sollte. Wie immer, ja, ich persönlich habe noch nie Erdbeben, geschweige denn Tsunamis miterlebt. Ich wusste gar nicht, was ein Tsunami ist bis zu diesem Tag. Und aber wenn man heute weiß, dass es Nachbeben geben kann und solche Geschichten und eben auch Erdbeben, will man da eigentlich nicht hin. So ein bisschen wie die Feuerwehr, die da reinläuft, wo die anderen rauskommen. Aber so war es halt dann. Wir haben es entschieden. Ich habe meiner damaligen Partnerin gesagt, sie möge bitte am nächsten Tag meinen Arbeitgeber anrufen und informieren, dass ich vielleicht jetzt ein paar Tage nicht ins Büro komme. Ich habe einfach darauf gehofft, dass ich da freigestellt werde. So kam es dann ja auch. Und ja, dann waren wir irgendwann nach einem kleinen Vortreffen im Kreisverband, zu dem wir vielleicht noch kommen, im Flieger gesessen. Ja.
Okay. Und Jürgen, du hättest ja auch eine Chance gehabt, dich zu drücken, aber hast auch gesagt, logisch, da bin ich dabei. Wie hast du das entschieden?
Ja, es ist natürlich schon so, dass der Handlungsdruck, der über relativ kurze Zeit da entstanden ist, der hat natürlich schon auch das seine dazu beigetragen. Also es war schon greifbar, dass man da jetzt was tun muss. Und das war schon auch ein Aspekt zu sagen, ja, puh, Mist, also da müssen wir jetzt was tun. Und ich glaube, wir, die wir im Einsatzdienst tätig sind, natürlich wollen wir sowas ja auch tun. Ne? Das muss man schon sagen. Da ist im Nachhinein, selbstkritisch betrachtet, ist natürlich so dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Abenteuerfaktor, der spielt da schon auch noch eine Rolle. Ich meine, das ist was völlig Außergewöhnliches, ne? Wo man an der Stelle mal dabei sein kann, wenn man so möchte.
Ja, genau, das können wir ja schon mal als Einordnung machen. Wir hatten es vorhin schon angedeutet, also so die Frage, dass vom Kreisverband München ein ehrenamtliches Auslandsteam für einen Akuteinsatz in den Flieger steigt, das ist ja eben eigentlich nicht so der Standard, oder?
Das ist normalerweise nicht der Plan, weil derartige Einsätze über das Generalsekretariat vom DRK gesteuert und abgewickelt werden. Dafür gibt es spezielle Einsatzteams und normalerweise ist das operative Doing dort eben nicht auf Ebene eines Kreisverbandes. Das kann sein, dass einzelne speziell geschulte Einsatzkräfte aus Kreisverbänden Bestandteil solcher Teams sind, aber die Steuerung und Organisation selbst liegt auf einer ganz anderen Verbandsebene.
Genau, also das heißt, es gibt so standardisierte Emergency Response Units, die haben immer so einen bestimmten fachlichen Zuschnitt, also wie Wasser oder Shelter oder Gesundheit und so. Und die sind auch quasi in allen nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften grundsätzlich standardisiert und das wird dann auch koordiniert über die Föderation in Genf, quasi zu sagen, was ist der Bedarf in der betroffenen nationalen Gesellschaft, die sagt, was sie braucht, dann schaut Genf, wer das liefern kann, dann könnte das Deutsche Rote Kreuz sagen, wir machen
eben Basisgesundheitshilfe oder irgendwas. Und dafür gibt es dann vor eingerichtete Einheiten oder einen Pool an Personen, die das dann tun. Und in dem Fall war das dieser Mechanismus, der war auch ja betroffen. Ich habe das gerade gehört in einem Pressegespräch von Christoph Jonem, den Leiter für die internationale Arbeit beim Deutschen Roten Kreuz in Berlin. Also das heißt, da gab es auch solche ERUs, heißen die Emergency Response Units, die dann da raus sind. Aber das heißt, das, was bei euch angekommen ist, du hast ja den Weg gerade beschrieben, das war halt was Zusätzliches, was so jetzt, also es ist eben kein festes Team, was vorbereitet ist auf einen Auslandseinsatz und was dann losgeflogen ist, sondern was im Prinzip, ihr habt das, den Prozess ein bisschen verkürzt, wie kommt man zu einem Auslandseinsatzteam? So.
Letztlich ja, wobei man aber sagen muss, dass diese taktische Einheit der Emergency Response Units für die gestellte Aufgabe auch das falsche Werkzeug gewesen wären. Und ich glaube, man muss es ein Stück weit vielleicht eher unter dem Aspekt der Amtshilfe sehen, sodass in dem Fall wir als Kreisverband Amtshilfe für das Auswärtige Amt geleistet haben, indem wir eigentlich, und so war der Plan ja, Rückflüge medizinisch begleitet hätten. Also im Prinzip was tagtäglich passiert, wenn der Skifahrer sich im Winter den Unterschenkel beim Skifahren in Südtirol bricht, dann holen wir den auch zurück, ja, mit dem Krankenwagen. Und so ähnlich war die Einsatzidee letztendlich vom Auswärtigen Amt. Da ging es erst einmal gar nicht um diesen klassischen Katastropheneinsatz, für den eben diese Emergency Response Units eingesetzt werden, sondern es ging tatsächlich ein Stück weit um die medizinische Begleitung von deutschen Staatsbürgern auf dem Weg zurück aus dem Katastrophengebiet. Und das passt eben nicht so ganz in diese typische Auslandsaktivität des DRK oder auch IKRK. Drum hat es vielleicht auch so einen seltsamen Weg genommen.
Okay, das wäre vielleicht noch die Gelegenheit für eine zweite Einordnung. Das hast du ja schon gesagt, dass so die Idee war, naja, da fliegt man dahin und dann bringt man deutsche Staatsangehörige zurück und dann ist es auch schick. Das ist ja ein wenig konfliktär mit den Grundsätzen der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, wo es insbesondere darum geht, unparteilich Hilfe zu leisten, also sprich ohne Ansehen der Person und ausschließlich nach dem Maß der Not. Hat euch das beschäftigt oder war das in dem Moment einfach kein Thema?
Es war schon ein Thema, aber für uns war es insofern dann gleichzeitig wieder kein Thema, weil klar war, dass das, was du gerade sagst, die Hilfeleistung nach dem Maß der Not, immer im Vordergrund stand. Natürlich ein Aspekt unserer Aufgabe war die Organisation der Repatriierung, also das heißt das Rückführen von in der Regel verletzten Personen. Und da macht es natürlich wenig Sinn, jetzt beispielsweise einen Staatsbürger von Brasilien nach Deutschland zu fliegen. Aber bei allen anderen wurde es auch nur ansatzweise Sinn gemacht. Dort haben wir das natürlich organisiert. Also seien das jetzt Franzosen, Italiener, Schweizer, Österreicher gewesen. Das hat von daher überhaupt keine Rolle gespielt. Ne?
Okay.
Ich finde, wie wir da waren, haben wir auch gesehen, dass praktisch international auch Teams da waren, sodass wir jetzt nicht gesagt haben, wir lassen die anderen liegen, die den deutschen Pass nicht haben, sondern wir wussten, die sind auch versorgt, weil sie Teams aus ihren Ländern da hatten. Ne? Es war unglaublich viel los auf diesem Flughafen, der so klein ist eigentlich, oder damals zumindest klein war, ich weiß nicht, wie es heute ist, also, aber es war uns klar, wir sind nicht alleine da.
Okay. Jetzt hast du, Jürgen, das vorhin schon angedeutet, dass da noch benachbarte Kreisverbände dabei waren, aber wer ist denn jetzt da in diesen Einsatz gegangen? Was war das für ein Team? Und wer hat das zusammengestellt dann am Schluss? Du wahrscheinlich irgendwie.
Ja, letztlich ja, tatsächlich. Das Team selbst, ja. Natürlich ist es so, dass wir untereinander uns gut kannten. Und das, glaube ich, war schon einer der wesentlichen Voraussetzungen, dass wenn man unter diesen Bedingungen in so einen Einsatz geht, dann muss man sich kennen, man muss sich aufeinander verlassen können. Und das war natürlich ein nicht unwesentlicher Aspekt bei der Auswahl letztendlich.
Okay, aber das heißt, dass du nicht jetzt irgendwie blind irgendwie rumtelefoniert hast, sondern du hast schon überlegt, alles klar, Sondersituation, und du hast ja schon gesagt, es braucht irgendwie Ärzte und nicht ärztliches medizinisches Personal. Also das heißt, du hast eine Shortlist im Kopf gehabt, wem traue ich das irgendwie zu oder so.
Genau, weil so die, du hast es vorhin moralisch gefestigt genannt, das hat es, glaube ich, auch ganz gut umschrieben, aber das ist natürlich schon auch ein Aspekt, der nicht unwesentlich ist, dass man auch schon ein bisschen gesetzter vielleicht auch sein muss, um sich so eine Aufgabe zu stellen.
Okay, aber das heißt, du hattest dann irgendwie so eine Idee, bei wem könnte man es denn versuchen? Und ich meine, das ist ja jetzt nochmal, also das war der zweite Weihnachtsfeiertag, also da kann es natürlich auch sein, dass Leute irgendwie andere Themen haben. Aber das heißt, ihr habt die abtelefoniert und was waren da so die Reaktionen? Alles klar, geht los oder wie ging das?
Tatsächlich bei denen, die ich oder die wir angerufen hatten, war die Trefferquote sehr, sehr hoch. Wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, haben wir bloß zwei Absagen bekommen. Der Rest musste zumindest, also vielleicht noch kurz Erklärung mit Familie, Partner, haben wir dann eine Zusage bekommen. Wir hatten ja auch bei den Ärzten auch ein junges Ehepaar dabei, die sich dann beide zusammengemeldet haben. Auch das war möglich.
Genau, an der Stelle kann man das sagen, das wäre ja, also der Uli wäre auch Gesprächspartner gewesen heute, ist aber gesundheitlich aktuell ein bisschen angeschlagen, deswegen hat es nicht geklappt, aber schöne Grüße an der Stelle. Und in der Tat, da gibt es ja die Geschichte, dass die beide im Skiurlaub waren und wohl im Sessellift saßen, als dieser Anruf kam und sich dann recht spontan entschieden hatten, auch da mitzufahren. Und ich hatte mir aufgeschrieben, dass das irgendwie aus den Kreisverbänden München, Starnberg und Miesbach Menschen waren am Schluss. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Also aus Starnberg war es ein Arzt und aus Miesbach war es ein Arzt mit seinem Sohn, der auch Rettungsassistent war zu dem Zeitpunkt, genau.
Okay, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass irgendwie noch von der Münchenklinik Schwabing noch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die, das war glaube ich nicht Teil eures Teams, aber ihr seid gemeinsam geflogen möglicherweise oder so?
Nee, die sind tatsächlich deutlich, also die sind, im Prinzip war das unsere Ablöse.
Ah, die Ablöse, okay, dann war das so, okay.
Und wir waren in der zeitlichen Abfolge waren wir tatsächlich, also zumindest was wir gesehen haben, in Phuket aus Deutschland das erste Team und auch international eines mit Sicherheit der ersten zwei, drei Teams, die da vor Ort waren. Nachdem wir letztendlich dann abgezogen sind, waren die Kollegen aus den Münchenkliniken zum Beispiel da, aber die kamen einige Tage später.
Okay, weil, relativ früh, genau. Also ich habe mir aufgeschrieben, ihr werdet am 28.12. geflogen. Ich hoffe, das ist so korrekt, aber das heißt, es wäre dann quasi mehr oder weniger ein bisschen mehr als 48 Stunden nach Ereignis wart ihr quasi dann unterwegs. So.
Das stimmt, ja.
Okay, Peter, du hast es vorhin schon angedeutet mit so einem Vortreffen und so. Ich habe mir aufgeschrieben als Frage, wie sah denn euer Material und eure Vorbereitung aus? Weil die musste ja recht kompakt erfolgen. Kannst du dazu was sagen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere, aber was ich noch im Kopf habe, ist, wie wir mit ein paar Leuten im Kreisverband im Materiallager standen vor den Schränken und den Regalen, die unser Material für Sanitäts- und Rettungsdienst beinhalten, und wir haben schwer überlegt, was wir da jetzt brauchen könnten. Mein Verbandspackel war klar, aber bei diesem Ausmaß reichen da die, ich weiß nicht, wie viel es waren damals, oder reicht's nicht, oder müssen wir noch Apotheke überfallen? Ich kann mich erinnern, dass wir versucht haben, die Medikamente, die da waren, was die schmerzlindernd zumindest sein sollen, dass wir die eingepackt haben. Wir hatten so alte, verbeulte Karschutz-Metallkisten, in die wir das im Prinzip, wie man das so macht, wenn man große Mengen irgendwo reinschiebt, mit dem Arm aus dem Regal rausgezogen und in diese Kisten rein verfrachtet haben. Das war die Vorbereitung. Wir wussten nicht, was wir brauchen. Klar hast du die Vorstellung, ja, da gibt's Verletzte und Wunden und Brüche. Also nimmst mal in der Richtung was mit. Ich persönlich muss sagen, ich war vorher nie in Asien und hatte wahrscheinlich ein leicht verschobenes Bild und habe mir gedacht, okay, die haben da unten wahrscheinlich nichts, was unserem Standard entspricht. Wir nehmen so viel wie möglich mit, was wir tragen können, was wir in diesen Flieger reinbringen und was unser Lager hergibt.
Genau, das heißt, es war schon mal ein Vorteil, dass es so ein Lager gab. Also das heißt, man musste jetzt nicht irgendwie gucken, wo kriegt man das Zeug her, sondern es gab schon eine Quelle. Und das kennt man ja auch von nationalen Einsätzen, die ein größeres Ausmaß haben, dass man genau, wenn man vor der, also die Information ist unvollständig, man weiß nicht genau, wie lange ist man unterwegs, bla bla bla, dann muss man irgendwie sich überlegen, was nehme ich mit, weil im Zweifelsfall kann ich mich halt nur auf das verlassen, was ich selber dabei habe. Und dann ist es halt lieber zu viel als zu wenig. So.
Ganz genau. Also Notfallrucksäcke, die da sozusagen hergerichtet waren für unsere Dienste, die haben wir noch natürlich eingepackt, ja, um einigermaßen auch mobil zu sein. Aber genau genommen haben wir nicht wirklich gewusst, was da unten fehlt im Moment oder was überhaupt da ist. Ja.
Jürgen, du hast ja noch insofern als Teamleader quasi die Rolle gehabt, dass du ein bisschen auch verantwortlich bist für alle. Was war so dein Plan für die Vorbereitung oder was war dir wichtig da?
Wir haben zumindest das Glück gehabt, dass einer der Ärzte eine relativ lange truppenärztliche Tätigkeit der Bundeswehr vorher hatte und auch so ein bisschen Erfahrung im Auslandseinsatz, dass man zumindest einfach auch nochmal so dieses Thema Impfstatus durchgehen konnte. Also wir haben praktisch alle Teammitglieder noch einmal, sofern es erforderlich war, durchgeimpft mit dem, was notwendig und sinnvoll war. Florian war zu dem Zeitpunkt oder ist immer noch niedergelassener Allgemeinmediziner. Der hat dankenswerterweise auch seine Praxis geplündert, was da so an Medikamenten vorrätig war. Vor allem, er hatte die gute Eingebung, möglichst viele Antibiotika letztendlich mitzunehmen, wo man gesagt hat, was jetzt auch nicht, braucht man das, braucht man es nicht. Aber wie der Peter gesagt hat, haben ist besser als brauchen, das war so die Devise. Und hat also da alles noch mit eingepackt, ja.
Okay.
Der Vorteil war, es gab keine Gepäckgrenze.
Keine 20 Kilo.
Die 20 Kilo waren aufgehoben, glaube ich, in dem Flug. Ja.
Gab es irgendwie eine Art von Teambesprechung oder hat die erst im Flieger stattgefunden?
Wir hatten uns schon getroffen, eben auch für die Vorbereitung, wo man also im Rahmen der Vorbereitung natürlich das Ganze also besprochen hat, soweit die Informationsquellen letztendlich hergegeben haben. Aber ein großer Teil ist dann tatsächlich auf dem Flug dann passiert. Wir sind also jetzt nicht mit einem regulären Linienflug nach Phuket geflogen, sondern mit einem Sonderflug der Lufthansa. Da war etliches an Hilfsgütern schon mit drauf. Ich kann mich erinnern, dass da viele Kisten auf den Sitzen verlastet waren. Was da alles drin war, weiß ich gar nicht mehr. Das, aber unter anderem auch unser Material. Und gab dann natürlich auch die ein oder andere skurrile Situation, weil wir natürlich die aus dem Fernsehen so diese Bilder der absoluten Zerstörung zu dem Zeitpunkt dann auch schon gesehen hatten und auch irgendwo damit gerechnet haben. Und die Stewardessen dann gesagt haben, naja, also wir haben den ganzen Flieger geplündert nach Erdnüssen, Gummibärchen und was also sonst alles so vorhanden ist, ja. Also haben wir alles in Tüten reingestopft und sind also dann in Phuket gelandet und das erste nach der Passkontrolle, was wir gesehen haben, war eine vollkommen intakte und auch in Betrieb befindliche Burger King Filiale. Und das war dann schon sehr skurril, weil das Ausmaß der Schaden natürlich sehr beschränkt auf die Küstenlinie Küste war. Ja. Und im Flughafen selbst zum Beispiel haben wir überhaupt nichts gesehen. Ne? Also da waren ganz normal die Läden und Imbiss und Fastfood-Restaurants waren da verfügbar.
Das war auch so ein Bild, das sich eingebrannt hat, sozusagen der Blick aus dem Flugzeugfenster im Anflug, wo du genau das gesehen hast, ja, mit der zerstörten Küstenlinie, und dann steigst du aus dem Flieger aus und dann begrüßt dich der Burger King. Das war schon beeindruckend oder genau, nachhaltig.
Die Kontraste kennt man ja auch wieder aus nationalen Einsätzen, wo man sagt, okay, das kann tatsächlich ja nicht weit auseinander sein, völlig zerstörte Infrastruktur und halt eben nicht betroffene Bereiche. Und in dem Fall war es wahrscheinlich ein Glück, dass dieser Flughafen nicht betroffen war, weil das die Hilfeleistung sicher erleichtert hat. So, also ihr seid in den Flieger, 28.12., ab geht's. Wie lange fliegt man da?
Ja, gute Frage, ich glaube 12 Stunden, oder? 14,
ich glaube auch,
ja. Also 12 wahrscheinlich.
Okay, also auf jeden Fall eine lange Anreise. Und dann habt ihr schon erste Eindrücke beschrieben, also von eben diesem Fastfood-Restaurant im Flughafen, weil der eben nicht zerstört ist. Was würdet ihr sonst sagen, was waren so eure ersten Eindrücke vor Ort und was waren dann eure ersten, was habt ihr da gemacht?
Naja, also die ersten Eindrücke, letztendlich waren wir zuerst einmal an dem Flughafen in Phuket ein Stück weit wie bestellt und nicht abgeholt, im wahrsten Sinn des Wortes. Da war natürlich große Konfusion, Tohuwabohu, Und wir haben es dann so gemacht, dass der größte Teil, also wir sind von Sicherheitskräften darauf aufmerksam gemacht worden, wir waren erkenntlich als Einsatzkräfte vom Roten Kreuz, dass in einem Nebenbereich des Flughafens, also so kann man sagen, eine separate Abfertigungshalle, dass man die letztendlich schon vorbereitet hat und dass dort etliche Leute wohl sind, die Hilfe brauchen. Und dann ist der Großteil unseres Teams schon einmal dorthin. Und ich bin zusammen mit einem Kollegen, haben gesagt, naja, jetzt, wenn uns das Honorarkonsulat bestellt hat, dann versuchen wir dort einmal vorstellig zu werden. Mhm. Und sind dann mit dem Tuk-Tuk in dieses Honorarkonsulat gefahren. Und das waren wirklich also chaotische Zustände dort. Also Honorarkonsulat ist ja vom Ausmaß jetzt nicht wie eine deutsche Botschaft in Bangkok mit Dienstgebäuden und so weiter, sondern dieses Honorarkonsulat ist von einem deutschen Kaufmann dort betrieben worden in einem Nebenraum seiner Firma und da sind wirklich hunderte von Menschen sind da davor gestanden und haben dort Hilfe letztendlich erwartet. Für uns war es so, dass wir dort jetzt keine Einweisung, Hilfe oder sonst was erwarten konnten, weil die wirklich auf gut Deutsch gesagt völlig abgesoffen sind. Und wir haben dann Informations- bzw. Kommunikationstelefonnummern letztendlich ausgetauscht, ja, um dann irgendwie in Kontakt zu kommen, was später dann auch noch wichtig war, und haben gesagt, na gut, dann fahren wir jetzt wieder zurück zum Flughafen. Und da ist es natürlich so, dass minütlich letztendlich Hilfesuchende und tatsächlich auch viele Deutsche, aber auch ganz andere Nationen da aufgeschlagen sind, die natürlich nach Hause wollten, die zum Teil schwer verletzt waren. Also bei uns würde man solche Menschen mit Rettungswagen und Notarztwagen in den Schockraum von der Klinik fahren. Dort sind sie mit dem Tuk-Tuk angekommen. Was man auch nicht vergessen darf, dass das aufgrund der klimatischen Bedingungen, dass die ein Großteil der Betroffenen und Patienten auch wirklich Infektionen vom anderen Stern gehabt haben. Die sind ja durch diesen Tsunami da durch irgendwelche Gartenmöbel gewurzelt worden, haben multiple Schnittverletzungen und die alle hochgradig infiziert waren. Also denen ging es wirklich schlecht. Ja, dann waren wir also erstmal dort. Natürlich jetzt auch ohne konkreten Anknüpfungspunkt, und das war ein Stück weit auch meine Aufgabe, letztendlich zu schauen, wie geht's denn jetzt weiter? Also dieser Sonderflug der Lufthansa, der uns gebracht hat, der ist auch wieder zurückgeflogen und hat dort auch unmittelbar Menschen wieder mit zurückgenommen, aber ein nicht unerheblicher Teil der Menschen, die dort aufgeschlagen sind, die waren also in einem Zustand, so dass man sie jetzt nicht einfach in ein Flugzeug reinsetzen konnte.
Weil einfach die Verletzungen zu schwer oder zu wenig versorgt waren.
Genau, also Extremitäten, Frakturen, jeglicher Couleur, muss man sagen. Und für uns dann ein ganz wertvoller Impuls war dann noch, oder wertvoller Kontakt war, der kam dann auch über das Honorarkonsulat, der Militärattaché der deutschen Botschaft in Bangkok, einen Oberst im Generalstabsdienst, der letztendlich dann auch der Brückenschlag war zu dieser Medivac-Aktion der Bundeswehr, die dann ja auch angelaufen ist, um auch wirklich die schwer und schwerstverletzten adäquat dann nach Deutschland zurück transportieren zu können.
Das muss man vielleicht kurz erklären. Das sind so speziell aufgerüstete Maschinen, in dem Fall jetzt eben der Flugbereitschaft der Bundeswehr, die eben ermöglichen, unter professionelleren Umständen als jetzt auf einer Sitzreihe, Leute, die mit medizinischen Problemen zu tun haben, eben auszufliegen, und die vor allem natürlich für Soldatinnen und Soldaten genutzt werden, aber eben jetzt in dem Fall auch für zivile Zwecke genutzt werden, richtig?
Genau.
Peter, der Jürgen hat gerade schon so ein bisschen die Verletzungsmuster da beschrieben. Wie ging es dir damit? Oder auch so die Frage, kanntest du sowas aus der Zeit im Rettungsdienst oder so? Also das unterscheidet sich ja vermutlich schon ein Stück weit von dem, was man so gewohnt ist, oder?
Auf jeden Fall. Also wenn die Verletzungen an sich waren hat man schon mal gesehen, oder habe ich vorher schon auch mal gesehen gehabt. Aber wenn du halt nicht einen oder zwei plötzlich da liegen siehst oder erkennst, sondern da liegen in dieser Halle mal 10, 15, 20, die solch schwere Verletzungen haben, das ist schon eine ganz andere Dimension und Wahrnehmung. Vor allen Dingen, wenn man eigentlich aus dem Blickwinkel des deutschen oder europäischen Standards das sieht, was da dann ja eben nicht mehr möglich war. Nicht weil sie unbedingt in Thailand eben das generell anders machen, sondern aufgrund der Größe des Ereignisses gab es da auch ganz, ganz skurrile Szenen. Ja, Leute, die bei uns, wie der Jürgen sagt, auf einer Intensivstation liegen, intubiert, beatmet sind und schmerzbefreit durch Medikamente und auch relaxiert sind, also entspannt, muskelentspannt sind, die schauen dich mit offenen Augen an, obwohl sie einen Beatmungsschlauch im Hals haben. Das sind schon Bilder, die man sich so erstmal nicht vorstellen kann, ich mir nicht vorstellen konnte.
Genau, wobei das ja, also weil ihr auch beide ja als Einsatzleiter unterwegs seid und diese Situation, dass man quasi mindestens mal temporär quasi mehr Verletzte oder Betroffene hat, als man jetzt aktuell konkret versorgen kann, das ist ja genau eine, die man schon kennt und wo man eben Prioritäten setzen muss, da so eine Sichtung machen und dann halt überlegen, okay, wem helfe ich jetzt zuerst? Also das heißt, grundsätzlich kennt man das wahrscheinlich schon, aber naja, irgendwie normalerweise dauert es eine Zeit lang, aber dann sind halt genug Kräfte da und dann kriegt man das abgearbeitet. Und da war das wahrscheinlich etwas länger, oder? Also war das so ein Fall, wo ihr gesagt habt, naja, die Situation prinzipiell kenne ich schon, aber jetzt die Umstände sind halt ganz anders, oder?
Man muss erst einmal umschalten natürlich. Ne? Also wir haben ja Gott sei Dank jetzt in unseren Gefilden relativ selten, wie du richtig sagst, dass man über einen längeren Zeitraum ein Missverhältnis hat zwischen Ressourcen und Verletzten beispielsweise. Aber das war da an der Stelle natürlich ein Dauerzustand, das muss man schon sagen. Es ist besser geworden natürlich, dass im Laufe der Tage sind natürlich immer mehr Einsatzkräfte international und wie wir vorhin schon sagten, eben auch aus Deutschland gekommen. Aber demgegenüber stand natürlich eine vier- oder fünfstellige Anzahl von zum Teil Schwerstverletzten, das muss man schon auch sagen, ja.
Genau, du hattest im Vorgespräch schon gesagt, Jürgen, dass man quasi so gewohnt ist hier, ja, normalerweise versorgt man, bis halt dann von mir aus noch die Kavallerie kommt. Aber in Thailand wart ihr quasi eigentlich die Kavallerie. Wie geht man denn damit um, auch wenn man ja dem nicht gerecht werden kann? Also ich kann ja nicht zaubern. Also ihr hattet da auch ein Zeug dabei, aber ihr wart ja nicht viele Menschen und am Schluss konntet ihr eben nicht jetzt spontan jeden da perfekt versorgen, nehme ich mal an. Wie geht's einem damit?
Ich glaube, die entscheidende Frage ist halt immer, mit was für einem Gesamtgefühl letztendlich, dass man wieder da rausgeht. Es ist vollkommen richtig, dass wir konnten nicht allen helfen, die da betroffen und verletzt waren. Man muss vielleicht noch sagen, dass unser Tätigkeitsschwerpunkt am Anfang, wie beschrieben, war eben diese Abfertigungshalle am Flughafen. Es hat sich aber relativ schnell, gab es immer mehr Informationen eben von den Personen, die dort aufgeschlagen sind, die sagen, ja, aber wir waren da in Koh Phi Phi und da gibt es irgendein kleines Krankenhaus und da sind auch noch etliche Deutsche, denen es ganz schlecht geht. Oder an verschiedenen anderen Stellen im Radius von Teil mehreren hundert Kilometer. Also die haben es geschafft, innerhalb von wenigen Tagen sich da bis nach Phuket durchzukämpfen. Und dann haben wir gesagt, naja, also man muss die irgendwie versuchen zu holen. Und da war das auch nochmal so ein Glück, dass wir diesen Kontakt hatten zu dem Militärattaché. Ich wusste immer nicht so genau, ob mich der ernst nimmt, weil ich habe zu dem gesagt, Herr Oberst, gibt es denn da eine Möglichkeit, dass man Hubschrauber organisiert? Und der sagt, ja, können wir mal schauen, könnte schon klappen. Und er kennt es ja, wenn in dem Duktus, wenn man so eine Antwort bei uns bekommt, dann sagt man, ja gut, kann's knicken, ja. Aber zwei Stunden später hat er gesagt, so, also die Hubschrauber wären jetzt da. Der hat also dann über die Singapore Air Force hat der drei Hubschrauber organisiert, die unsere Teams dann letztendlich da transportiert haben und auch für den Patientenrücktransport dann letztendlich eingesetzt werden konnten. Also das war schon erstaunlich. Also unsere Teams waren unterwegs. Da kam es eben auch zu den Situationen, die der Peter gerade beschrieben hat, dass in Krankenhäusern, die per se jetzt nicht schlecht waren, das darf man überhaupt nicht falsch verstehen, aber mit der schieren Anzahl von Patienten völlig überfordert waren und dass künstlich beatmete Patienten eben ohne Narkose nur relaxiert dort versorgt werden. Und von daher war es ganz gut, dass wie der Peter gesagt hat, einmal mit dem breiten Arm das Medikamentenregal durchgefegt, man die dann auch erst einmal schlafen legen konnte. Und gleichzeitig ist es so, dass halt viele wie bei Daktari auf dem Pickup, auf dem Türblatt liegend, dort angeliefert worden im Flughafen und letztendlich für die wir auch nichts mehr tun konnten, die so schwer verletzt waren, dass mit den Möglichkeiten, die man da vor Ort hatte, nichts mehr zu tun war.
Okay, das heißt, die sind dann, also die haben sich halt bemüht und wollten die halt noch irgendwo hinbringen, wo es vielleicht Hilfe gibt, aber das kam eben zu spät und die sind dann entsprechend verstorben auch. Okay. Ich finde es ganz wichtig, was du gesagt hast, also dass man eben nicht sagen kann, naja, da ist eben halt die Versorgung irgendwie besonders schlecht, sondern das ist so, dass das normalerweise schon eine ganz normale Versorgung ist und eine professionelle Versorgung, aber natürlich die Masse der Verletzten dann nicht mehr zu stemmen ist, wie das ja im Übrigen auch in Deutschland wäre, wenn man sich das Mengengerüst mal so bewusst macht. Also das heißt, das ist jetzt keine Besonderheit von Indonesien. Ich fand es ganz interessant, eben der besagte Christoph Jonen vom Generalsekretariat hat beschrieben in dem Pressegespräch, dass so das schon auch noch so ein Zeitpunkt war damals, oder er den Eindruck hatte, dass bestimmte Organisationen zum Teil respektlos gegenüber den indonesischen Behörden und auch den Menschen da gewesen sind. Wie war das für euch, der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Menschen oder den Organisationen und Helfern vor Ort?
Also ich habe dazu zwei Bilder im Kopf. Das eine war in dieser Halle eine lange Theke, hinter der Krankenschwestern und Krankenpfleger standen und dort ihre Wundversorgungsstation sozusagen aufgebaut haben. Und immer wenn neue Leute kamen, die sozusagen erstmal auch da versorgt wurden. Und das zweite Bild, was ich vor Augen habe, ist, vor der Halle hat man quasi so Zelte, stimmt jetzt nicht so, überdachte Pavillons aufgebaut. Und da haben Leute aus der Bevölkerung Essen ausgeteilt. Die kamen von daheim mit gekochten Dingen oder haben dort gekocht direkt und haben den Leuten, den Patienten, aber auch uns Helfern, ein Essen gemacht und angeboten. Und was anscheinend auch dort üblich ist im Krankenhaus, da bringen die Angehörigen das Essen ins Krankenhaus für die Patienten. Aber das haben die da aus der Bevölkerung raus ganz spontan gemacht und aufgebaut. So habe ich das in Erinnerung.
Okay, aber das heißt, es war schon auch eine, also einfach eine Zusammenarbeit und ein Ergänzen gegenseitig und auch irgendwie ein Stück weit auf jeden Fall eine respektvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
So würde ich es auf jeden Fall sehen, ja.
Ja, auf alle Fälle.
Ich weiß nicht, ob Jürgen als Führungskraft da anderes erlebt hat, aber so ging es mir als Helfer dort.
Ja, nee, zu 100%. Also auch die Hilfe, die wir erfahren haben, sei es jetzt von professioneller Seite her, oder auch von der Bevölkerung oder auch von den buddhistischen Mönchen, die uns da besucht haben und kleine Geschenke gebracht haben. Das war zum Teil wirklich sehr, sehr anrührig. Das war wirklich eine. Die haben ein bisschen gebraucht, aber wir haben zum Beispiel auch am zweiten oder dritten Tag, kann ich mal genau sagen, auch sehr viel Material auch von den thailändischen Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellt bekommen. Palettenweise Infusionen, Infusionszubehör, Verbandmaterial, medizinisches Material. Das hat alles ein bisschen gedauert, was angesichts des Ausmaßes vollkommen klar ist. Das würde es bei uns auch tun, muss man auch ganz klar sagen. Und ansonsten, das, was du vorhin gesagt hast, Gabriel, ist natürlich auch ganz entscheidend. Also Gesundheitseinrichtungen, sei es jetzt in Phuket, gibt es ein großes Krankenhaus, absolut westlicher Standard. In der Hauptstadt letztendlich auch genau das gleiche, großes Universitätskrankenhaus. Aber die können natürlich schlichtweg die große Menge an Patienten nicht aufnehmen und nicht versorgen. Und das war natürlich das entscheidende Problem.
Okay, jetzt Jürgen, du hast schon angedeutet, dass ihr dann mit Hubschraubern von der thailändischen Armee da quasi ausgeflogen seid und quasi noch in anderen Orten, weil ich glaube, das war ja schon noch ein Problem auf dem Landweg, wäre das, glaube ich, nicht so richtig gut möglich gewesen. Und Peter, im Vorgespräch habe ich dich so verstanden, dass du aber quasi eher am Flughafen geblieben bist. Vielleicht schauen wir uns den Aufgabenschwerpunkt kurz an, bevor wir dann mobilen Teams anschauen. Peter, was war dann das Thema im Flughafen? Ging es da auch quasi um Behandlung oder Betreuung, bis irgendeine Reisemöglichkeit bestand, oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also es war so, dass die Flugzeuge aus den einzelnen Ländern waren immer angekündigt. Also man hat ziemlich genau gewusst, wann die Lufthansa mit dem oder die TUI mit dem Flieger kommt oder wann die Air France landet. Und entsprechend hat man dann in der Halle auch versucht, sozusagen Cluster zu bilden und zu sagen, okay, die Nationen legt man dann auch zusammen oder setzt man auch zusammen. Und wenn der Flieger kommt, dann war die Aufgabe von der Halle mit auch mehr oder weniger einfachen Hilfsmitteln, entweder gehende Patienten zu diesem Flieger zu begleiten. Oder eben, wenn's liegende Patienten waren, wurden die auf den Tragen dann über so Gepäckwagen, die man, wie man sie kennt, wenn Container über den Flughafen gefahren werden, die tragen auf die Gepäckwagen und dann vom Gepäckwagen zum Flieger gebracht worden sind die Patienten. Ja.
Genau, aber das waren ja ganz normale Maschinen, oder? Also sprich einfach mit Sitzen und die waren halt so, wie sie waren in dem Zustand und haben aber sich halt zugetraut, dass sie da jetzt mit dem Flieger nach Hause fliegen, weil das vielleicht besser ist als
ganz gemischt. Ganz gemischt, also es war sowohl die Medevac-Maschinen der Bundeswehr als auch eben normale Linienflieger, die man teilweise eben umgebaut hat mit diesen Stretchern, wie man sie heute kennt auch. Wo eben Sitze ausgebaut oder umgebaut werden zu einer Liegefläche. Und je nachdem, die Ärzte in dieser Halle haben eben festgelegt, wer kommt auf welchen Flieger oder wer braucht welche medizinische Betreuung während der 12 Stunden Rückflug. Ja.
Okay, und die Ärzte, die kamen aber woher? Auch von allen möglichen Organisationen von vor Ort und aus dem Ausland?
Genau. Also das haben, wie gesagt, mit unserem Florian von der Wühlbecke hat man ja da einen Erfahrenen, der auch die Zusammenarbeit mit der Medevac-Crew gut koordiniert hat, weil er die Leute halt noch kannte oder kennt aus seinem Beritt mit der Bundeswehr, haben wir dann eben festgelegt, wer wird in welcher Reihenfolge verladen und auf welche Art von Flieger kommt der Patient mit dem Verletzungsmuster, das er hat.
Okay, das heißt so eine Art Transportorganisation für die Luftgeschichten. Aber woher gab es da irgendeine Art von zentraler Koordination oder woher wusstet ihr denn, also auch vielleicht dann, wenn die Teams da losfliegen, woher weiß man denn wohin? Also wer steuert sowas?
Gute Frage, kann der Jürgen hoffentlich beantworten. Für mich war es immer der Auftrag sozusagen, die Patienten zu begleiten. Aber wer es tatsächlich koordiniert hat, kann ich heute nicht mehr sagen. Also ich hatte da keinen Kontakt.
Das lief tatsächlich in Zusammenarbeit mit der thailändischen Luftwaffe, die sozusagen den Flugverkehr dort koordiniert haben und letztendlich uns immer da mitgeteilt haben oder oftmals auch in meiner Person, welche Luftmittel denn oder Luftverkehrsmittel denn dort ankommen. Und anhand dessen hat man das eben dann versucht, eben so zu clustern, wie der Peter gerade beschrieben hat. Wobei man aber sagen muss, dass also vieles, was wir aktuell mit dem Intensivtransporthubschrauber von A nach B transferieren würden, das musste halt mehr oder weniger dort halb sitzend in der Linienmaschine irgendwie vorlieb nehmen.
Also quasi Kompromisse in dem, was man halt da an Luxus bieten kann. Ja. Jürgen, du hast es beschrieben, es gab diese Hubschrauber und ihr seid dann nochmal anderswo hingeflogen. Da warst du selber auch mit dabei, oder?
Ich war einmal mit dabei, genau. Das waren letztendlich Destinationen in Khao Lak, in Koh Phi Phi, die dann mit angeflogen worden sind und primär mal eben kleinere Krankenhäuser, die noch in der Versorgung da Patienten hatten und denen man die letztendlich abgenommen hat. Und was natürlich auch sehr wichtig war, weil dadurch wieder Ressourcen geschaffen wurden, dass sich die um die Einheimischen kümmern konnten.
Okay, aber das heißt, in meiner Erinnerung war das ja so, also zum einen, das waren zwar Militärhubschrauber, aber ja keine Rettungshubschrauber in dem Sinn, sondern Nein. Das war halt einfach quasi blanker Boden und einsteigen und los geht's. Und das andere war, ihr habt euch, glaube ich, immer aufgeteilt, eine Ärztin, ein Arzt, ein Rettungsassistent und seid dann da halt hin. Wie kann man sich das vorstellen? Also das sind ja wahrscheinlich Kliniken oder Orte gewesen dann näher an der Küste, oder?
Genau, die halt im Wesentlichen in diesem Küsten oder in diesem Küstenstreifen waren, der oder kurz hinterhalb sozusagen dieser Zerstörungslinie, wo Patienten eben abgeliefert wurden, auch durch Einheimische. Also ich habe da auch einen deutschen Staatsbürger geholt, der hat ein offenes Abdomen gehabt. Und das, also diese Schilderung, die klingt auch völlig, völlig surreal. Der sagt, naja, er ist von dieser Welle erfasst worden und ist dann mehr oder weniger durch drei Häuser durchgewuzelt worden und ist dann in einer Baumkrone wieder zu sich gekommen und hat also bemerkt, dass sein Bauch offen ist und da erhebliche Teile seiner Innereien raushängen, und hat aber dann wohl richtig erkannt, dass Hilfe eher nicht kommt, und hat es dann irgendwie versucht zu verpacken, ist dann darunter und wurde von einem Einheimischen auf seinem Mofa ins nächste Krankenhaus gefahren. Und da lag er dann und wurde erst versorgt. Super Sache, gar keine Frage. Und die haben wir dann eben versucht einzusammeln und mitzunehmen.
Okay, aber das heißt, das sind jetzt nochmal, es sind ja extreme Verletzungsbilder auch, und genau, musstet ihr halt auch damit dann umgehen und überlegen auch, wen ihr dann auch wieder nach Priorität wahrscheinlich dann mitnehmt und ausfliegt.
Genau. Es war auch so, dass, muss man leider sagen, dass wir auch immer wieder Patienten gesehen haben, die so schwer verletzt waren und in einem so schlechten Zustand, dass die Entscheidung gefallen ist, sie eben nicht mitzunehmen.
Also auch da wieder die Entscheidung, okay, wo ist jetzt quasi das ohne Überlebenschance?
Leider, ja.
Vielleicht von diesen Auswärtseinsätzen, gibt es da noch so Situationen, wie du es gerade beschrieben hast, oder irgendwas, was dir da in Erinnerung geblieben ist, oder was ihr da erlebt habt?
Also für mich war am eindrücklichsten tatsächlich so dieser Fall, den ich gerade geschildert habe, weil dass der das überlebt hat, das grenzt also völlig an ein Wunder, muss man wirklich sagen, gerade auch im Zusammenhang mit der bestehenden Infektion, die daraus resultiert ist. Aber das war tatsächlich kein Einzelfall, also diese schwere Grad der Verletzungen, und was tatsächlich neben dem körperlichen Leid, mit dem wir da auch konfrontiert wurden, logischerweise auch schon eine Ausnahmesituation war die Situation, dass wir halt oftmals auch Kinder, Jugendliche hatten, die zum Teil die einzigen Überlebenden von Familien waren. Ja. Okay. Kann mich da auch ein 13-jähriges Mädchen am Flughafen erinnern, das mit dem Krankenwagen dort angeliefert wurde, auch schwer verletzt, hochgradig infizierte Wunden, und deshalb auch dann völlig auch unter Schock stehend noch berichtet hat, dass ihre beiden Brüder und die Mama und der Papa halt jetzt leider nicht mehr leben. Und ja, was sagt man da? Ne? Das sind natürlich schon so Situationen gewesen, wo man, ja.
Okay. So, von diesen Eindrücken, ihr hattet ja immer wieder auch mit Akteuren vor Ort zu tun, sei es jetzt am Flughafen, sei es in der Klinik, sei es mit der Luftwaffe und so weiter. Die Zusammenarbeit, also das heißt, ihr habt euch wahrscheinlich auf Englisch verständigt, oder?
Ja.
Mit den Lokalen, ja.
Genau, okay. Und aber das hat funktioniert irgendwie, oder? Weil man hat ja auch, waren ja alle irgendwie im gleichen Boot, aber man muss sich irgendwie abstimmen. Und was mich noch interessiert hätte, also Jürgen, du hast das vorhin schon erzählt, ihr habt da Nummern ausgetauscht und so, also nochmal, da gab es kein Smartphone, das heißt, das war ein typisches Handy, aber so Mobilfunkempfang und so, das gab es da alles. Also das heißt, ihr habt da ständig untereinander und mit den Lokalen per Handy telefoniert, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also Gott sei Dank gab es keine Smartphones, muss man sagen, weil das Thema Laden natürlich immer ein Thema war, und damals das gute Nokia, ich glaube, ich muss tatsächlich nur ein oder zweimal aufladen während der Zeit. Das wäre mit den heute gängigen Modellen ja eher schwierig gewesen. Aber genau, das hat gut funktioniert. Mobilfunknetz war auch außerhalb von Phuket gut verfügbar. Also wir konnten immer Kontakt zueinander halten. Ich weiß noch, dass die Roaming-Gebühren war ja damals ein großes Thema. Ich kann mich erinnern, dass mein Handy hatte nach Rückkehr irgendwie, ich meine, knapp 5.000 Euro auf der Uhr.
Okay, krass.
Wobei man sagen muss, dass sowohl also die beiden großen deutschen Mobilfunkbetreiber Telekom und Vodafone generell damals alle Mobilfunkgebühren erlassen haben. Also jeder, der zu diesem Zeitpunkt da irgendwie telefoniert hat im Ausland, musste nichts bezahlen dafür. Und das hat auch für uns gegolten. Ja.
Okay, aber das heißt, das wäre schon noch ein Thema gewesen sonst, weil das halt also. Ja. Genau, okay. Was mir nochmal bewusst geworden ist, und ich kann mich ehrlich gesagt, es war schon damals auch Thema, ich meine, dass das im Norden des Landes gewesen sein müsste, also es gab irgendwie zu der Zeit auch einen bewaffneten Konflikt im Land, hat für das für euch irgendeine Rolle gespielt, hat man das wahrgenommen oder war das irgendwie überhaupt nicht Thema?
Ich hätte jetzt gesagt, ich habe es überhaupt nicht wahrgenommen. Wenn du mich im Nachgang jetzt fragst, hätte ich gesagt, das Problem, es gab ein Problem auf Sumatra, wenn ich es richtig weiß, auf der Insel, aber ansonsten hätte ich es nicht wahrgenommen.
Ja.
Okay, also hat euch auf jeden Fall nicht beeinflusst irgendwie.
Nein.
Ihr hattet vorher schon, also auch bei der Auswahl des Teams schon beschrieben, das sind also Menschen gewesen, die sich alle irgendwie kannten ein Stück weit. Also so wie wir es vorhin auch beschrieben haben, also man ist eben auf sich gestellt, es gibt nicht im Sinne von jetzt übergebe ich das den Patienten in die Klinik und dann ist alles schick, sondern ich bin irgendwie die Klinik oder ich bringe den Menschen halt dann maximal zum Flugzeug. Also das heißt, wie wichtig war es denn, dass ihr euch irgendwie aufeinander verlassen konntet, insbesondere vielleicht auch in diesem Duo zwischen den Ärzten, Ärztinnen und den Rettungsassistenten? Das hat ja irgendwas mit gemeinsam in einer Ausnahmesituation zurechtkommen, da geht es viel um Vertrauen sicher auch. Wie ging es euch da in der Beziehung?
Also für mich kann ich sagen, meine Wahrnehmung war, dass wir, ich kannte nicht jeden aus dem Team, aber meine Wahrnehmung war, dass wir uns erstmal auch, wenn es denn sein musste, blind aufeinander verlassen haben. Also Ärzte haben sich darauf verlassen, dass wir da das tun, was sie auch tun würden, oder sie haben uns eine Anweisung gegeben und haben es aber nicht überwacht an sich, sondern haben sich darauf verlassen, dass es funktioniert, so wie sie es angewiesen haben. Also von dem her, also im medizinischen Einsatz war das jetzt überhaupt kein Thema, aber auch was ich noch für mich so mitgenommen habe, ist, dass wir auf der organisatorisch privaten Schiene, sofern man das jetzt privat nennen kann, auch super harmoniert haben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie länger am Flughafen festgehängt bin und mein Zimmerpartner, der Günther, war schon im Hotel und dann mussten wir das Hotel wechseln, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es heute nicht mehr. Er hat sich nicht nur um seine Sachen gekümmert, sondern hat auch meine Sachen zusammengepackt im Hotelzimmer, sofern man das erste überhaupt ein Hotel nennen kann, und hat sich darum gekümmert, dass das an der Stelle alles läuft, ja, während ich das nicht machen konnte. Und umgekehrt würde ich sagen, war es genauso. Und ich glaube, so war auch die ganze Gruppe irgendwie im Mindset benannt. Ja.
Würde ich auch so sofort unterschreiben. Das ist natürlich auch der Effekt, dass so eine besondere Situation eine Gruppe natürlich auch zusammenschweißt. Das hat wirklich gut funktioniert.
Ja, zusammenschweißt, habt ihr nach dem Einsatz, habt ihr da jetzt irgendwie noch eine besondere Verbindung oder macht ihr so ein Jahrestreffen oder irgendwas? Gibt es da so eine Verbindung?
Nee, tatsächlich nicht mehr. Also ich glaube, so in der Zeit unmittelbar danach, ja, aber es... Durch das, dass das jetzt schon 20 Jahre auch her ist, hat sich das auch ziemlich aufgelöst. Ja.
Also vielleicht von meiner Seite die Ergänzung. Es war sozusagen der Beginn meiner kurzen und heftigen Karriere in der Bergwacht. Der Günther kommt ja ursprünglich aus der Bergwacht-Schiene und ich kann mich daran erinnern, dass wir im Dezember sozusagen im Jahr darauf war ich mit ihm auf der Hütte gehockt, auf der Bergwachthütte am Latschenkopf im Braunheck und wir haben da sozusagen den Dezember oder ein Dezemberwochenende miteinander verbracht und ich bin da ein Stück weit auch in die Bergwacht dann dadurch reingewachsen, bis es so langsam gesundheitlich ging. Ja.
Genau, also quasi durch den Kontakt und durch die Beziehung zu ihm und die Erfahrung hast du gesagt, okay, Das kann man sich mal anschauen, genau. Auf jeden
und,
Fall.
Und ja. Er dann hat mich auch zugegebenermaßen da an die Hand genommen, ein ganzes Stück weit die Ausbildung, mich in der Ausbildung begleitet und hat da schon geschaut, sozusagen, dass es an der Stelle auch weiterging. Ja. Mhm. Und der Horizont durchaus erweitert wurde, möchte ich mal behaupten.
Ja, ganz spannend, weil du das gerade sagst, dass der Kollege von der Bergwacht auch mit dabei war. Das ist ja insofern spannend, weil die Bergwacht ja ein Stück weit gewohnt ist, eben so ein, also länger auf sich gestellt zu sein unter improvisierten Umständen. Das kann man natürlich nicht vergleichen, aber so vom Mindset oder von der Arbeitsweise war das wahrscheinlich sogar ganz hilfreich, diese Bergwacht-Sozialisation jetzt von dem Kollegen.
Absolut, bestimmt. Also Günther ist ja auch lange Jahre für die Bundeswehr unterwegs gewesen, hat auch immer noch Connections hin und bildet da auch nach wie vor Soldaten im medizinischen Bereich aus. Aber das hat sicher geholfen, mit der Situation umzugehen. Und er war da auch, sage mal, für mich der ruhende Pol, weil ich wusste, solange der Günther ruhig ist, kann ich auch ruhig sein.
Okay. Ja, spannende Effekte. Jetzt hast du gerade schon beschrieben, dass ihr also irgendwie im Hotel übernachtet habt und so. Ich habe mich gefragt, habt ihr überhaupt geschlafen?
Wenig.
Gefühlt nicht. Gefühlt nicht. Aber irgendwie gab es dann doch ein paar Stunden, wo keine Flieger landeten und keine Patienten aus irgendwelchen Ecken des Landes zugebracht wurden. Und das hat uns dann doch ermöglicht, auch mit Tuk-Tuk oder mit Taxis, die es da halt gibt, ins Hotel zu fahren und dann ein paar Stunden uns aufs Ohr zu hauen. Ja.
Das erste Hotel, der Peter hat ja gerade berichtet, dass wir einmal umgezogen sind. Das erste Hotel war in Phuket City. Jetzt nicht so besonders, wie soll man sagen, ja. Und hat auch den großen Nachteil gehabt, dass es relativ weit weg war vom Flughafen. Also wir haben viel Zeit auf der Straße gelassen, in dem Fall eben zu viel Zeit. Und auch über dem besagten Militärattaché, der hat uns in der Nähe des Flughafens ein Hotel organisiert. Und das war auch wiederum eigentlich eine sehr skurrile Situation, weil das so ein 5-Sterne-Luxus-Spa-Hotel war. Die sind, die haben insofern Glück gehabt, dass die von dem Tsunami überhaupt nicht betroffen waren, weil die vorgelagert vor dem Hotelgebäude so eine Terrasse über mehrere Stufen letztendlich zum Strand runter hatten und das von der Höhe wohl offensichtlich gerade so gereicht hat, dass eben dort nichts passiert ist. Mhm. Und das Klientel dort entsprechend, ja, also und wir sind da also eingefallen, schmutzig und stinkend wie die Ozelotte natürlich, so am dritten oder vierten Einsatztag. Und
das 72-Stunden-Dio war noch nicht erfunden.
Und ich meine, das war dann schon einmal, muss man schon sagen, eine Wohltat, dann eine ordentliche Dusche zu nehmen und dann zu schlafen, wobei der Schlaf dann eher eine bestimmte Zeit Bewusstlosigkeit gefühlt irgendwie war. Also man ist auf das Bett geplumpst und haben dann auch den Silvesterabend tatsächlich in diesem Hotel verbracht unter sehr feudalen Bedingungen. Wie gesagt, war ein Hotel der absoluten Luxuskategorie und die haben uns dann auch eingeladen und haben am Silvesterabend ein Abendessen an der langen Tafel zu uns nehmen können. Aber das war, ich glaube, so richtig wohlgefühlt hat sich keiner von uns dabei. Ne?
Das, also, weil das hat so ein Kontrast quasi zu den sonstigen Bedingungen im Land.
Es hat einfach nicht gepasst. Ne? Und ich glaube, wir haben die Zeit dann genutzt und einfach haben was gegessen, was natürlich auch wichtig war, und ein paar Stunden geschlafen und dann ging es ja schon wieder weiter. Ne? Aber es war insofern wirklich eine skurrile Situation, weil man wirklich dieses von dem gesamten Gefüge wirklich ein Katastropheneinsatz war, anders kann man es nicht sagen. Und dann in dem groben Kontrast dazu diese absolute Luxusherberge mit allem, was man sich vorstellen kann. Ne?
Ihr seid ja dann am 2. Januar letztlich wieder zurückgeflogen. Was ist denn bis dahin noch passiert? Was habt ihr dann noch gemacht vor Ort?
Also letztendlich ich meine, dass am 1. und am 2. Die beiden Medivacs Airbus von der Bundeswehr dann auch da waren. Und das war nochmal eine große Aufgabe für uns, gemeinsam letztendlich die Patienten zu identifizieren, die mit diesen fliegenden Intensivstationen letztendlich wieder nach Deutschland zurück transportiert wurden. Und wie ich eingangs schon sagte, das waren im Zweifelfall auch nicht nur Deutsche, sondern auch welche, bei denen es jetzt topografisch Sinn gemacht hat, die nach Deutschland zu bringen. Mhm. Das war für viele da unten natürlich nochmal ein Gamechanger, muss man schon sagen, weil die Möglichkeiten, die man dort während des Flugs hat, eins zu eins eben die sind, die man ansonsten auf einer Intensivstation hat. Das war, lief wirklich hervorragend. Peter hat schon gesagt, Florian von der Wühlbecke als ehemaliger Truppenarzt kannte da auch die Protagonisten und das war ein hervorragendes Zusammenspiel. Da bin ich auch heute noch nach 20 Jahren schwer davon beeindruckt. Aber auch eine tolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe, muss man wirklich sagen. Und das hat uns letztendlich schon einmal die zwei Tage vor der Abreise am intensivsten beschäftigt, ja.
Also die Vorbereitung und wer kommt da mit und wie macht man das und so. Wie viele passen da rein in so einen Medevac Airbus?
Ich meine, dass um die 20 Liegende reinpassen. Und von diesen 20 Liegenden dürfen 6 wirklich unter intensivmedizinischen Bedingungen wie künstliche Beatmung und allem, was dazugehört. Ich kann es nicht mehr 100% genau sagen.
Aber das heißt, damit hattet ihr natürlich vorher auch noch nie Berührung jetzt im Sinne. Also man wusste, dass es sowas gibt, aber jetzt konkret praktisch.
Ja, genau. Also wir haben die Information bekommen, dass die jetzt kommen mit den beiden Airbus-Maschinen und die Kapazitäten wurden uns letztendlich auch mitgeteilt. Mhm. Und dann haben wir sozusagen unter den Patienten, die zu dem Zeitpunkt vor Ort waren in dieser Abfertigungshalle, wenn man so möchte, die Beladung des Flugzeugs letztendlich vorbereitet. Und was man nicht vergessen darf, dass alle Patienten, die kamen, waren letztendlich ja auch nach wie vor behandlungsbedürftig. Also die haben Infusionen gebraucht, die haben Schmerzmittel gebraucht, die haben Antibiosen gebraucht und so weiter. Und das musste ja alles immer nach wie vor bewerkstelligt werden. Und es wurden ja auch immer mehr, also mit zunehmender Zeit stieg die Anzahl der Patienten ja beinahe schon exponentiell. Und wir hatten, da möge ich mich korrigieren, letztendlich auch gar nicht mehr die Möglichkeit, das, was wir in der Erstphase getan haben, mit den Hubschraubern irgendwo hinzufliegen, weil die schiere Anzahl der Patienten in dieser Abfertigungshalle, die hat das auch nicht mehr zugelassen. Mhm.
Peter, was hast du für Erinnerungen an diese Beladungssituation oder diese Spezialflugzeuge, Transportthematik?
Ja, wie du sagst, wir haben es gewusst, dass es sowas gibt. Man hat es mir irgendwie auf dem Bild gesehen von außen. Wenn man in so einem Airbus drinsteht, ist es schon nochmal anders beeindruckend. Und ich glaube, wir können uns da als Nation schon auch glücklich schätzen, solche Möglichkeiten auch zu haben, wo man wirklich unter Intensivbedingungen Patienten um die ganze Welt fliegen kann. Und das funktioniert offensichtlich gut. Ja.
Okay, dann kam der Moment, wo ihr dann eben den Rückflug angetreten habt. War das eigentlich eine bewusste Entscheidung oder waren Flieger terminiert oder war einfach irgendwie, also nichts zu tun war sicher nicht mehr, aber was war der Faktor zu sagen, okay, jetzt ist es Zeit oder waren genug andere da oder was war da der Auslöser?
Die Kombination aus den Faktoren, die du gerade genannt hast, was, glaube ich, schon einer von der Priorität her am wichtigsten war, ist, dass man physisch schon nach der Zeit irgendwo am Ende war. Mhm. Was natürlich schon, also waren tropische Verhältnisse, ja, also 35 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit. Das war irrsinnig belastend natürlich. Wir haben es vorhin schon gesagt, die Leute haben kaum geschlafen. Da war nach der Zeitspanne einfach auch eine körperliche Erschöpfung da, wo man dann auch letztendlich eine Entscheidung treffen musste. Mhm. Und zum Zweiten ist es so, dass im Laufe der Zeit natürlich die Hilfeleistung auch deutlich zugenommen hat. Du hattest das Anfang schon erwähnt. Da waren ja dann auch Kollegen von den Münchenkliniken, die dann gekommen sind, mit einer relativ großen Mannschaft, mit einer größeren Mannschaft, wie wir am Anfang da waren, so dass man jetzt auch nicht die Situation hatte, dass wir sagen, ja, wir gehen jetzt und dann ist halt nichts mehr da, weil ist dann halt so. Also sowas nicht, sondern die Hilfe ist letztendlich immer dann noch im Anwachsen gewesen, so dass wir dann auch guten Gewissen sozusagen uns auch da wieder rausnehmen konnten.
Mhm. Hattet ihr das Gefühl, dass ihr was irgendwie also bewirkt habt, mein großes Wort und so, aber also hat es einen Unterschied gemacht, dass ihr da wart?
Ja, würde ich schon sagen. Das ist, darüber hatten wir ja vorhin ja schon kurz gesprochen. So das Gesamtresümee ist schon so, dass wir positiv wirken konnten für viele Menschen. Mhm. Einfach die Organisation von der Rückführung, das hätte zumindest in der Zeit, wo wir fast alleine da waren, ansonsten sicherlich nicht so passieren können. Und ich glaube einfach auch das Leiden von Individualnot, also sei es jetzt Schmerzen, sei es Angst, sei es ganz banale Bedürfnisse, wo man den Leuten einfach unterstützen konnte. Und das würde ich schon deutlich bejahen.
Ja, das sehe ich genauso. Man denkt sich natürlich, naja, 230.000 Tote vermutlich, man weiß es ja bis heute nicht so ganz genau, eine ungleich höhere Zahl von Betroffenen, nicht nur Verletzten, direkt Verletzten, sondern eben auch Betroffenen, weil sie Angehörige verloren haben und so weiter. Ungleich höhere Zahl, und wenn man dann sagt, naja, was haben wir am Flughafen an Leuten gesehen, ich weiß es nicht genau, vielleicht 1.000 oder vielleicht auch 5.000, also ganz wenig im Verhältnis dazu. Aber ich glaube, wir haben unterm Strich für uns, kann man schon sagen, was Positives bewirkt im Kleinen, wie so häufig. Und das spielen nun mal viele Zahnräder zusammen, und da haben viele Zahnräder auch mitgewirkt. Und in Summe, glaube ich, kann man schon so sagen. Ja.
Okay, so dann der Rückflug. Jürgen, du hast schon beschrieben, Erschöpfung und so weiter. Das heißt, der Rückflug war wahrscheinlich relativ still und wahrscheinlich habt ihr einfach gepennt, oder?
Ich habe wenig Erinnerungen an den Rückflug.
Genau den gleichen Satz haben wir auch gerade gedacht. Wie bin ich eigentlich von Phuket nach München gekommen? Ich weiß es nicht mehr heute, also okay. Tatsächlich.
Gut, woran ich mich erinnere, ist zum einen, dass wir zu Hause quasi Riesenaktion hatten, weil das eben sehr breit in den Medien Thema war. Dann war das ja Weihnachtszeit. Es gab unglaubliche Spendenbereitschaft in der Bevölkerung. Das heißt, das Rote Kreuz hat auch ganz viel kommuniziert. Ich weiß noch, wir hatten damals gerade die Webseite der Bereitschaften auf ein Redaktionssystem umgestellt. Deswegen waren wir da auch in der Lage, ganz gut zu kommunizieren. Obwohl natürlich viel auch die Pressestelle gemacht hat. Aber wir haben eben so Spendensammlungen auch dezentral organisiert. Ich weiß, ganz viele Einheiten waren da unterwegs und haben eben zweckgebunden dafür gesammelt. Und dann kann ich mich erinnern, gab es diese Ankunftsszene am Münchner Flughafen, und ich war da auch dabei, als wir euch abgeholt haben, weiß gar nicht warum. In meiner Erinnerung war es auf jeden Fall so, da gab es dann auch ein riesen Medieninteresse, und das war aber für mich war tatsächlich das ein ganz berührender Moment, irgendwie dann zu erleben. Also ich weiß noch, wir haben da halt auf euch gewartet und dann kamt ihr da raus und ich habe mir schon gedacht, war krass, und ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was ihr da erlebt hattet und so, aber es war irgendwie schon so, dass mich das sehr bewegt hat. Und dann gleichzeitig war es aber so, ich hatte irgendwie damals die Pressesprecherin vom Landesverband hatte mich angerufen und sie hätte da irgendwie Medienkontakt, und ich habe irgendwie gefühlt, ihr wart da gerade aus der Tür raus und ich habe mein Handy einem von euch ans Ohr, und dann hat der gesprochen mit, weiß ich nicht mehr, DPA oder weiß ich nicht. So, also das war irgendwie total skurril auch. Habt ihr Erinnerungen an dieses Ankommen am Flughafen, oder ist das weg?
Das ist tatsächlich weg bei mir. Also ich weiß es nicht mehr. Entweder wegen der Erschöpfung oder weil es so lange her ist oder beides, aber ich könnte es tatsächlich nicht mehr sagen. Meine Erinnerung startet erst wieder einen Tag später im Saturn Hansa, aber das ist eine eigene Geschichte. Also ich am Flughafen selber, keine Ahnung.
Jürgen, hast du da irgendein Bild?
Ich kann mich schon noch erinnern, ja. Ich kann mich, du warst zugegen, der Hannes Hölbe, der besagte eben auch, ja. Ich meine, Rudi Czermak aus der Landesgeschäftsstelle war auch mit dabei. Und genau, wir haben uns natürlich gefreut, dass wir da so in Empfang genommen wurden. Aber über allem war halt natürlich schon tatsächlich so die körperliche Erschöpfung. Und
ja, genau.
Persönlich im Nachgang auch ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt. Also ich habe am Tag drauf eine Nierenkolik gehabt vom anderen Stern.
Okay.
Einfach aus, ja, die Kombination aus in der Summe zu wenig getrunken, ganz klar. Aber durch die klimatischen Bedingungen hat auch Flüssigkeit einfach durch Spitzen verloren und das hat in der Summe das Seinige getan. Ja. Ich glaube, da waren wir einfach froh, dass wir dann erst einmal zu Hause waren und dann auch wieder daheim. Und ein Thema war schon das, was du gerade schilderst. Ich meine, die gewünschten Pressekontakte, das war ein Stück weit dann tatsächlich auch eher Belastung. Ja.
Ja, genau, okay, weil das quasi jetzt gar nicht das Thema war, sondern weil wahrscheinlich auch noch im, also kommen wir gleich dazu, weil ihr musstet ja selber erstmal irgendwie das verarbeiten, aber ich kann mich schon noch erinnern, wir haben uns schon auch tatsächlich irgendwie ein Stück Sorgen gemacht, also zu sagen, ja, also hoffentlich kommen die halt gesund wieder, weil wusste man ja auch nicht, was los ist. Und genau, also wie habt ihr denn den Einsatz verarbeitet und vielleicht was hat euch auch dabei geholfen und denkt ihr da heute noch oft dran oder ist es halt, ja, mei, war halt so. Also was war da an Nachbereitungsstrukturen vielleicht auch da oder angeboten?
Also ich für mich habe es, glaube ich, dadurch verarbeitet, dass wir uns am Anfang, gerade am Anfang, aber dann eben auch, wie gesagt, über die Freundschaft zum Jürgen, die dann schon deutlich enger geworden ist aus meiner Sicht, aber auch zum Günther, dass man sich beim Einsatz, wo man sich wieder getroffen hat, mal darüber unterhalten hat oder in der Familie natürlich, oder der Familie stimmt das nicht, aber mit meiner damaligen Partnerin viel gesprochen habe. Aber das war schon eine skurrile Situation, so ähnlich wie der Aufenthalt in diesem Luxushotel. Wie gesagt, das, was mir aus der Zeit wirklich hängen geblieben ist, ist die Situation im Saturn Hansa. Es war das typische Nachweihnachtsgeschäft mit Umtausch. Und du kommst nach 5 oder 6 Tagen aus dem Katastrophengebiet zurück. Und dann streiten sich zwei vor der Kasse, weil einer sich vermeintlich vorgedrängelt hat. Okay. Das ist so das, was für mich nachhaltig gewirkt hat, weil die Menschheit vielleicht auch so gestrickt ist, ja, wenn es nicht vor meiner Haustür ist oder ich selber nicht betroffen bin, dann sind andere Dinge halt wichtiger, ist ja, glaube ich, auch was Normales. Aber ja, das ist so mein Eindruck, warum es irgendwie zu verarbeiten war.
Ich glaube, bei mir sind es auch ganz, ganz ähnliche Mechanismen gewesen. Also, dass der Kontakt innerhalb der Gruppe gerade in der ersten Zeit schon noch deutlich intensiver war und wo man halt vieles einfach noch einmal nachbesprochen hat. Und das hat schon dazu beigetragen, dass man das selbst einfach aktiv noch einmal verarbeitet hat. Ich habe es ja geschildert, dass wir waren nicht immer alle auf einem Fleck, sondern wir waren ja über einen relativ langen Zeitraum sozusagen ja auch disloziert unterwegs und da gab es ja auch viel zu erzählen, weil aus unserer Münchner Perspektive heraus waren alle schon viele Jahre im Rettungsdienst tätig, aber man hat ja schon Dinge erlebt, die bei uns so völlig undenkbar sind, ja. Und das einfach noch einmal passieren zu lassen, drüber zu reden, das hat schon gut getan. Es gab natürlich auch professionelle Angebote seitens des Roten Kreuzes, PSNVE gab es damals natürlich auch schon und wir hatten auch ein gemeinsames Debriefing mit dem Angebot, da auch weiter Hilfe zu bekommen. Ich meine, dass es auch keinen in Anspruch genommen hat, weil es für uns alle soweit rund war, weil das Gesamtgefühl, mit dem wir eben nach Hause geflogen sind, ein gutes war. Ein gutes war dahingehend, dass wir wirksam sein konnten, dass wir helfen konnten, dass wir was bewirken konnten. Gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich, dass wir konnten nicht allen helfen. Ja, also diese Konfrontation mit Leid und leider auch mit Tod, die war überproportional, das muss man schon auch sagen. Aber in der Summe ist es schon so, dass diese positiven Eindrücke dann letztendlich uns über den Berg geholfen haben, natürlich.
Muss man vielleicht noch schnell erklären, also PSNVE ist psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte, also so ein Mechanismus, wie man halt eben sowas nachbereitet, um vorzubeugen, dass dazu Belastungsreaktionen kommt. Und das Debriefing ist genau so ein Mechanismus, wo man quasi das strukturiert nachbespricht und man schaut, was man da so erlebt hat und ob man da irgendwie noch Bedarf an Unterstützung hat oder so, kann man das sagen.
Genau.
Ja, genau.
An der Stelle kann man vielleicht die Folge dazu mit dem Tim Saborowski empfehlen, wo er über die psychosoziale Notfallversorgung gesprochen hat, verlinke ich in den Shownotes. Ich habe gelesen, da gab es dann im April 2005 gab es eine Auszeichnung durch den Innenminister. Ich weiß nicht, gab es da irgendwie weitere Anerkennung und wie war das für euch überhaupt wichtig? Also bedeutet euch das was oder war das halt, ja, muss man halt auch machen?
Also mir war es ein bisschen zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich ist einer unserer Grundsätze immer, tue Gutes und sprich darüber. Aber das war dann irgendwann ein Stück weit tatsächlich, ist es zur Belastung geworden. Mhm. Wichtig war es natürlich schon, dass so ein Engagement gesehen wird. Auch, dass es in der Form durch den Innenminister ausgezeichnet wurde. Aber irgendwann, mir persönlich, war es dann auch zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Auch der, ich habe es tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, dass der Innenminister sich da geäußert hat. Ich würd's annehmen, aber ich weiß es heute tatsächlich schon gar nicht mehr, weil es ja nicht wichtig ist für mich oder auch nicht offensichtlich. Ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich dabei war. Ich habe da keine Erinnerung dran tatsächlich.
Okay. Gab es da möglicherweise irgendwie Reaktionen auch aus eurem Umfeld? Also so vielleicht da auch persönliche Anerkennung oder vielleicht auch Anerkennung von den Betroffenen?
Also von den Betroffenen habe ich persönlich nichts gehört oder ich hatte da jetzt keine Kontakte mehr. Oder andersrum, mein Arbeitgeber hat sozusagen seine Anerkennung dadurch ausgedrückt, dass er mir die Tage auch sozusagen bezahlt mich freigestellt hatte. Gab es natürlich das eine oder andere Gespräch mit einer Führungskraft, mit den Kollegen, wie auch im Freundeskreis wahrscheinlich, wo man sagt, naja, Wahnsinn, was ihr da gemacht habt und so. Aber das war sicherlich schon irgendwie Thema, aber ist auch was, glaube ich, menschlich und normal ist. Sowas versandet dann Gott sei Dank im Umfeld bald wieder, weil da geht es mir wie im Jürgen. Es wird dann irgendwann wird's tatsächlich zu viel. Ja.
War bei mir ähnlich. Also die Anerkennung jetzt im persönlichen Umfeld, klar, die waren alle tief, tief beeindruckt und auch ähnlich wie beim Peter, so der Arbeitgeber. Ich meine, das ist natürlich anders selbstverständlich, dass man am 28. bei meinem damaligen Chef anrufen und sagt, du, ich fliege jetzt nach Thailand und weiß nicht genau, wann ich wiederkomme, aber dass du das Bescheid weißt. Und jetzt habe ich zu glücklicherweise einen Dienstherrn, der sehr ehrenamtsfreundlich ist, aber das ist natürlich nicht selbstverständlich. Zu Betroffenen hatte ich tatsächlich im Nachhinein nochmal Kontakt, weil ich zur Jahresgedenkfeier des Tsunamis in Thailand nochmal war, auf Einladung vom Auswärtigen Amt, und an der Stelle tatsächlich Angehörige nochmal und auch Betroffene gesehen habe, die ich tatsächlich nicht mehr erkannt hätte. Also Peter hat schon gesagt, wir haben sehr, sehr viele Menschen gesehen und widrigen Umständen, aber, und das war für mich tatsächlich schon so ein, ja, wie soll man sagen, so ein besonderes, also eine besondere Erkenntnis, so muss man sagen, dass die konnten sich fast alle noch an mich erinnern. Zu einem dann herum und sagen, du warst doch der am Flughafen oder du und so. Die wussten das alles noch, die wussten das noch dezidiert und das war schon beeindruckend. Also, dass welche Wahrnehmung da ist in solch einer Extremsituation gegenüber dem Helfenden sozusagen, ja. Das war schon berührend. Also das ist auch da, wenn ich jetzt dran denke, das ist etwas, was man wirklich durch Mark und Bein geht. Und auch diese Trauerszeremonie, die am Strand da stattfand, am Phuket, ist, also da, das war schon sehr, sehr ergreifend, sehr berührend. Da hat man dann auch erst einmal ein bisschen Zeit gebraucht, um das setzen zu lassen, ja.
Wie viel später war das?
Ein Jahr später.
Ein Jahr später, okay. Das heißt, da war aber jetzt wahrscheinlich Aufbau schon begonnen, aber jetzt nicht im Sinne von, das war alles wieder wie früher, oder? Also man hat schon gesehen, was da los war.
Details waren da wahnsinnig schnell. Also natürlich ist ganz klar, dass die betroffene Region ist ja wirtschaftlich immens wichtig für Thailand, also im Sinne des Tourismus natürlich. Und dementsprechend haben die in dem Jahr schon wahnsinnig viel gemacht. Was immer noch da war tatsächlich, was für mich auch völlig erschreckend war, dass die Forensiker und Gerichtsmediziner zu dem Zeitpunkt immer noch vor Ort waren und Verstorbene dort identifiziert haben. Also da waren Hunderte von Metern Kühlcontainer gestanden, wo die Verstorbenen zum Teil noch drin waren, die dann untersucht worden sind, gentechnisch und so weiter. Aber ansonsten ist da schon relativ viel wieder an Infrastruktur aufgebaut worden innerhalb eines Jahres.
Das ist auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung, quasi das am Schluss überhaupt die Schicksale zu klären und klar zuzuordnen. Ja. Und dass das eben auch ein Jahr später noch nicht abgeschlossen ist, zeigt da auch wieder die Dimension von diesem Ereignis. Ja. Mhm. Peter, warst du nochmal dort?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin nie so richtig zum Freund von Asien und asiatischen Ländern geworden. Ich mag das Essen gern, das man bei uns als asiatisch bezeichnet, aber das, glaube ich, war es dann auch. Mhm. Ich war tatsächlich 2005 bis 2007 des Öfteren mal beruflich in Singapur, aber darüber hinaus bin ich nicht gekommen.
Mhm. Okay. Was würdet ihr sagen, was hat dieser Einsatz für einen Stellenwert für eure Rotkreuzarbeit und vielleicht auch für eure Tätigkeit in der Notfallmedizin gehabt?
In der Notfallmedizin hat sich für mich nicht wirklich was geändert. Mhm. Also ich habe deswegen in München oder im Landkreis die Patienten nicht anders versorgt oder behandelt. Im Kopf ist schon irgendwas passiert bei mir, muss ich sagen. Bestimmte Dinge vielleicht nicht ganz so wichtig zu nehmen, die vorher groß und wichtig waren. Ja, danach ist das alles eher relativ geworden. Natürlich rutscht man in eine Alltagssituation heute auch rein, die eigentlich gar nicht so tragisch ist und bauscht die auf. Aber das ist was ich im Nachgang dazu schon gelernt habe, bestimmte Dinge einfach hinzunehmen oder vielleicht auch nicht ganz so wichtig zu nehmen.
Also für mich war ganz, ganz bezeichnet, vorher war es ja so, dass ein Großteil der Rotkreuzarbeit, die wir gemacht haben, eben ja, sagen wir, individualmedizinisch waren, sei es jetzt im Sanitätsdienst, im Rettungsdienst, das, was wir so typischerweise als Bereitschaften tun. Gott sei Dank, muss man sagen, tatsächlich wenig mit Katastrophensituationen verknüpft war. Natürlich sind wir Bestandteil des Katastrophenschutzes und wissen, was da alles passieren kann, aber das war alles doch ziemlich weit weg. Und für mich persönlich, muss ich sagen, war das eigentlich so die erste Situation, in der tatsächlich einmal man von einer Katastrophe sprechen kann. Mhm. Und wo man ein Stück weit Bestandteil eben dieser Katastrophe war. Und der Gabriel, du hattest es vorhin schon gesagt, dass wir sind ja bei uns hier immer in der bequemen Situation, dass wir ja die Kavallerie rufen können. Ne? Also wenn ich als Rettungsassistent, Notfallsanitäter nicht mehr weiter weiß, dann hole ich mir halt den Notarzt und im Zweifelfall bin ich relativ schnell zumindest in unserem Bereich in der Klinik, wo man weiterhelfen kann. Das war dort eben nicht gegeben. Das war so die Besonderheit, das ein Stück weit tatsächlich auf sich alleine gestellt zu sein mit all dem, was denn da so kommen mag. Und das ist natürlich schon eine ganz besondere Situation, mit der man sonst ja bei uns überhaupt nicht konfrontiert ist, Gott sei Dank.
Mhm. Wart ihr seitdem fürs Rote Kreuz nochmal im Auslandseinsatz?
Also ich definitiv nicht, nein.
Genau. Jürgen, du könntest vielleicht in Österreich mal gewesen sein oder so zu irgend so einem geplanten Ereignis oder so. Aber ja, genau.
Das ja, doch, das stimmt, genau. Ja, genau. Das stimmt, ja. Also zu Euro 2008 waren wir in Österreich, genau, ja, aber.
Genau, aber das heißt, ist es jetzt nicht so gewesen, dass ihr dann von da aus gesagt habt, oh ja, jetzt, keine Ahnung, bereite ich mich da nochmal ein bisschen drauf vor und gehe in diesen Auslandspool und möchte das möglichst oft machen, sondern das hat euch jetzt, das war wirklich eine Ausnahmesituation.
Ich habe tatsächlich danach die Ausbildung gemacht für diese Emergency Response Units, bin aber tatsächlich nicht in den Einsatz gegangen. Jetzt hätte es im, in den letzten Jahren Möglichkeiten gegeben, mit dem Krieg in der Ukraine, wo das DRK im Auftrag des IKRK unterwegs war, oder auch mit dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Da war es aber so, dass meine Rolle innerhalb des Verbands eine andere war und ich da nicht in den Einsatz gegangen bin.
Ist es ja ein riesiger Einsatz auch fürs Rote Kreuz gewesen? Also waren sehr, sehr viele nationale Gesellschaften im Einsatz. Es waren ja auch sehr viele Einsatzländer, weil ja nicht nur Thailand betroffen war. Das mit dem hohen Spendenaufkommen habe ich schon erzählt. Das hat auch dazu geführt, dass vor Ort sehr intensive Arbeit auch über Jahre passiert ist, um auch insbesondere die nationalen Rotkreuzgesellschaften zu stärken und auch das Thema Vorbeugung und Katastrophenschutz, auch das Thema Frühwarnung dazu stärken. Und das war jetzt auch gerade ein Ergebnis von so einem Pressegespräch vom Generalsekretariat, dass das wohl auch einen maßgeblichen Impuls für die Professionalisierung internationaler humanitärer Hilfe insgesamt gegeben hat. War mir jetzt auch nicht so bewusst, aber fand ich ganz interessant, dass also auch so ein Ereignis tatsächlich dann strukturell was verändert. Gibt es zu dem Einsatz noch was, wo ihr das Gefühl habt, das sollten wir auf jeden Fall heute noch besprochen haben?
Ich glaube, ein Aspekt, was man natürlich schon sagen muss, dass wir mit einer großen Portion Blauäugigkeit in diesen Einsatz gegangen sind und mit einer noch größeren Portion Glück gesund wieder aus diesem Einsatz zurückgekommen sind. Mhm. Das muss man natürlich schon sagen. Also man ist natürlich ein Stück weit getriebener dieser Situation, auch wenn es damals noch kein Instagram, TikTok oder sonst was gab. Diese Bilder, die man in den Medien damals gesehen hat bei uns, vorzugsweise in den Nachrichtensendungen, die üben natürlich einen gewissen Druck auf. Wir sind alle bei einer Hilfsorganisation, weil wir helfen wollen und insbesondere natürlich unter solchen Situationen und diesem Druck folgend haben wir natürlich schnelle, pragmatische, unkomplizierte Lösungen gesucht. Im Lichte der Erkenntnis, was alles passieren kann und auch vielleicht ein Stück weit mehr jetzt auch in der Verantwortung stehend, muss man eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, muss sagen, wie könnte denn das machen? Ja. Und da geht's schon um banale Sachen wie so ein Gesundheitsassessment, wo man sagt, naja, seid ihr denn jetzt alle wirklich in der Lage, dass man sowas machen kann, ja? Mhm. Ich hab da jetzt auch rückblickend betrachtet und sagen, ja, haben alle einen gesunden Eindruck gemacht, aber wenn man schaut, mit welcher Professionalisierung beispielsweise die Bundeswehr jetzt ihr Personal auswählt, bevor die das in so einen Einsatz schickt. Also wir waren ja danach auch relativ lang oder immer noch in einem guten Kontakt zum BWK Ulm, die damals die medizinische Besatzung dieser Medivac-Maschinen gestellt hat. Und da spricht man auch drüber und da hängt es an viel höheren Hürden. Also da muss man sagen, das ist, da muss man dankbar sein und froh sein, dass das alles so gut gegangen ist. Mit kleineren Blessuren kann man an der Stelle ja sagen, dass der Peter ja auch nicht ganz unbeschadet aus dem Einsatz rausgegangen ist. Ja, kann er vielleicht selber noch ein Wort dazu sagen. Und da muss man sagen, es ist gut gegangen. Also das muss man wirklich sagen, wir haben alle wieder heil nach Hause gebracht. Es hat keiner dauerhaft körperlichen Schaden an dem Einsatz genommen und soweit ich das überblicken kann, es hat auch keiner psychischen Schaden dadurch genommen, dass er mit dem Gesamteinsatz überlastet ist. Wenngleich, glaube ich, gerade Letzteres schon unterschiedlich war, das muss man ganz klar sagen. Also es würde in meiner Wahrnehmung schon ein oder zwei Teamkollegen da, glaube ich, schon ein bisschen länger dran auch zu knappern gehabt haben. Was aber nicht ungewöhnlich ist, glaube ich, bei dem, was wir jetzt alles gerade so versucht haben, in den letzten Minuten da so ein bisschen zu zeichnen. Aber das ist schon so was, wo ich mir heute denke, das würde ich so nicht mehr machen, sondern da ist die Verantwortung, die da dahinter steckt, der muss man schon irgendwie anders gerecht werden.
Also das heißt, das Risiko, was auch für die Teammitglieder besteht, quasi eher mal, also nicht zu unterschätzen auf jeden Fall.
Ja, auf alle Fälle, ja. Und das war halt, also im Prinzip, wenn das den normalen Gang gelaufen wäre, wie halt normalerweise solche Anforderungen passieren, dann hätte man dem auch sicherlich mehr Aufmerksamkeit gegeben. Und aber durch das, dass das so abseits jeglichen Protokolls gelaufen ist, haben wir das getan, was wir immer tun als Rotkreuzler, der Not gehorchend losgaloppieren und versuchen zu helfen. Mhm. Und haben dann ein Stück weit vielleicht auch zu wenig an uns selbst und an die Sicherheit eben der Teammitglieder gedacht. Mhm. Das wäre so ein Appell.
Peter, magst du noch was ergänzen?
Nee, ich glaube, das ist die große Erkenntnis und das große Glück, was wir gehabt haben, dass es sozusagen glimpflich abgegangen ist, durchaus. Und vielleicht auf das nochmal kurz, was der Jürgen angedeutet hat. Durch eine kleine Unachtsamkeit bin ich am Rollfeld auf dem Weg zur Medevac gestolpert und der Länge nach hingefallen. Dann sagt man, ja, okay, das ist jetzt irgendwie, bei uns würde man sagen, das Glück laufen. Durch die klimatischen Bedingungen dort haben meine Schürfwunden sofort quasi sich oder schlagartig gefühlt zumindest entzündet, mhm, und hat nochmal aufgezeigt, was den Leuten da tatsächlich genau passiert ist. Ja. Durch diese Gewalteinwirkung, durch den Schmutz, der auf so einem Rollfeld ist, was ja ungleich weniger ist wie das, was vielleicht durch so eine Welle alles mitkommt an Dreck und Schmutz und wie die Wunden da eben beieinander waren nach wenigen Stunden und wenigen Tagen. Ja. Wir haben sofort an der Stelle tatsächlich, kann man das ja sagen, auch ein bisschen von der Antibiose für mich verbraucht. Insofern, und ein bisschen Wundversorgung auch betrieben. Insofern lief das, wie gesagt, glimpflich ab, aber es hat schon gezeigt, wie schnell sowas auch umschlagen kann. Ja. Wenn man schlecht vorbereitet ist, egal ob es jetzt Malaria-Prophylaxe ist oder ähnliches, in so einen Einsatz zu gehen, ist eigentlich, wie soll man sagen, Hände beim Kopf zusammenschlagen ist noch gelinde ausgedrückt, glaube ich.
Ja, genau. Also die Konstellation, warum das so war, haben wir ja schon erörtert. Aber ich habe mir auch noch mich gefragt, also klar, da wird halt Improvisation insgesamt bei dem Einsatz auch eine große Rolle gespielt haben, oder? Also ihr musstet halt das Beste aus der Situation machen.
Genau.
Zum Ende habe ich noch zwei Fragen an beide. Nämlich zum einen, was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis? Peter, magst du beginnen?
Boah. Also ich weiß nicht, ob es das prägendste war, aber es war, glaube ich, mein erstes, wie ich angefangen habe. Wie gesagt, ich war in der Bereitschaft in Giesing-Hallerhing, und wir waren zuständig, unser Dienstbereich war das Grünwalder Stadion, das 60er Stadion, und ich erinnere mich an meinen ersten Dienst, damals in den grauen bekannten Anzügen und der Schirmmütze und privaten schwarzen Halbschuhen, wo ich auf der Bank ohne Dach im Schneetreiben gesessen bin. Und jetzt muss man vielleicht auch wissen, dass ich nicht wirklich ein Fußballfan bin. Ich bin da hingegangen, weil es halt irgendwie geheißen hat, du musst da hin, du bist für den Karschutz da und wir haben keinen anderen, du gehst jetzt da auch hin. Genau, das war so der Einstieg.
Und da hast du quasi nochmal kurz reflektiert, ob du nicht doch zur Grundausbildung einrückst.
Genau, ob ich nicht doch zur Bundeswehr gehe oder mir irgendeine andere Bereitschaft suche, die eher Innendienst hat, aber irgendwie bin ich dann doch trotzdem dabei geblieben, ja.
Okay, Jürgen, was war dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Also was mir tatsächlich immer noch in Erinnerung ist, ist als 18-jähriger frisch gebackener Rettungssanitäter, das war tatsächlich die erste Schicht, wo ich damals als Verantwortlicher auf dem Rettungswagen war, durfte ich gleich Geburtshelfer sein. Also ich meine, es war der zweite Einsatz. Und war ein junges Mädel, wir haben das also damals zusammen in dem 13er Mercedes gerockt. Und ich glaube, ich habe mehr gelitten als sie. Also das war
insbesondere, weil ja in der Rettungssanität der Ausbildung das Thema einen breiten Raum hat und du warst deswegen ja, perfekt vorbereitet.
Also, genau, also man hat wahnsinnig viel Routine. Also das ist überhaupt aber genau, war spannend. Das ist das, was mir natürlich immer noch in Erinnerung ist. Und ansonsten muss man schon sagen, dass der Einsatz in Thailand schon auch auf alle Fälle unter den Top 3 eine Rolle spielt.
Kann man durchaus so sagen, ja.
Okay, Jürgen, du darfst gleich weitermachen. Hast du Tipps für Menschen, die neu ins Rote Kreuz kommen?
Also mein Tipp wäre, schaut euch möglichst viel an, was wir tun. Die Rotkreuzarbeit ist ja wahnsinnig vielfältig. Wir reden jetzt geraume Zeit schon über solche extreme Ereignisse. Die sind ja Gott sei Dank nicht an der Reihe. Das machen wir ja nicht alltäglich. Aber wir machen ja wahnsinnig viel. Sei es in den Bereitschaften mit Sanitätsdiensten, in den ganzen Fachdiensten, aber auch in den anderen Gemeinschaften. Wasserwacht, Jugendrotkreuz, Bergwacht, die WUS mit der Arbeit im sozialen Umfeld. Wir haben so ein breites Spektrum, sodass ich wirklich glaube, dass für jeden was dabei ist. Und man soll sich wirklich möglichst viel davon anschauen. Ich durfte auch in meiner Laufbahn schon viel, zumindest von der Tätigkeit der Bereitschaften und der anderen Gemeinschaften kennenlernen. Aber bei weitem noch nicht alles, ne? Das muss man ganz klar sagen. Und das wäre so mein Appell. Schaut euch möglichst viel an und sucht euch das raus, was euch Spaß macht.
Danke dir. Peter, was ist dein Tipp für neue Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler?
Überlegt es euch gut, hätte ich jetzt fast gesagt. ja, weil es, also, und das da, ich bleibe vielleicht auch ein Stück weit dabei. Man kriegt unheimlich viel. Durch die Gemeinschaft mit den anderen, die da teilnehmen, auch von den Patienten natürlich oder von den Leuten, die man trifft, sind ja nicht alle Patienten, die man trifft, aber es hat auch so ein Stück weit ist ein Fass ohne Boden. Man kann eigentlich seine gesamte Tages- und auch Lebenszeit in dem Verein verbringen, sich engagieren. Und es ist immer noch Arbeit übrig oder es ist immer noch was zu tun. Und man muss ein Stück weit auch moralisch gefestigt sein, um nicht in den Sog zu geraten, sich in dem Verein dann wirklich letztendlich aufzuarbeiten, weil es tatsächlich so viele Dinge gibt, die zu tun sind oder die man tun kann und die auch Spaß machen, dass man sehr häufig vergisst, dass es vielleicht außenrum auch noch was gibt, was das Leben so mit sich bringt.
Okay, also auch ein wichtiges Plädoyer, vielleicht sich ab und zu auch mal abzugrenzen und Nein zu sagen, weil es bleibt genug Engagement übrig. Es ist eher ein Marathon und kein Sprint.
Genau, ganz genau.
Okay, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass ihr heute zu Gast wart und von diesem ganz besonderen Einsatz berichtet habt und es mit uns geteilt habt.
Sehr gerne.
Sehr gerne, ja.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.